Moin Moin und herzlich willkommen. Heute ist Dienstag, der 16. Juli 2024. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbonlaktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und wir sitzen hier in einer Premierenbesetzung.
Das stimmt. Ich bin das erste Mal mit dir hier am Mikrofon.
Genau, mir gegenüber sitzt euer Kollege, Redakteur
Jan Grüneberg, moin.
Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und wir haben festgestellt, es gibt noch kein gemeinsames Podcast-Foto von uns. Jetzt gibt es das, unsere Grafik hat dran gearbeitet, aber die Konstellation hatten wir noch nicht.
Das stimmt, sonst war ich immer nur mit Nils, Lars und Anna bis jetzt, glaube ich, am Mikrofon, aber wir beide noch nicht.
Ja, ich hatte immer gedacht, ich habe sie alle gehabt, aber wir beide zum ersten Mal hier.
Ja, erste Male gibt es mal wieder, ne?
Ganz genau, ganz genau. Ja, wir reden über ein sportliches Wochenende, es war eine Menge los, auf unterschiedlichsten Distanzen. Ich war auch aktiv und zwar auf der kürzesten aller Distanzen.
Ja, neben der olympischen und der, das war eine Sprintdistanz in Hamburg sogar, noch kürzer. Und der Langdistanz natürlich in Vitoria, warst du am Wochenende, am Samstag auch, oder? Am Samstagmorgen?
Ich habe Samstag zwei Triathlons gemacht.
Zwei Triathlons, genau. Auf der Supersprintdistanz.
Auf der Supersprintdistanz. War ja nicht die kürzeste Distanz des Wochenendes, das war ja die Distanz, die auch dann am Sonntag in Hamburg zum Zuge kam im Mixed Relay. Aber ich habe das Ganze alleine gemacht, ganz alleine, nee, nicht ganz alleine.
Es waren noch andere dabei.
Ja, ich war bei einer Mini-Veranstaltung und zwar in Beutin. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört.
Hört sich an, als wäre es im Osten, würde ich sagen.
Genau. Beutin liegt bei Güstrow und Güstrow liegt irgendwo so im Eck mit Schwerin und Rostock. Also ich bin mit dem Auto hingefahren. Ich musste, als ich in Schwerin die Autobahn verlassen habe, nochmal 50 Kilometer exakt geradeaus fahren durch ein welliges Endmoränen-Terrain und war dann irgendwann da an einem kleinen See und habe einen kleinen Triathlon mitgemacht.
Klein auch von der Veranstaltung oder von der Distanz?
Ja, also wenn man das mal so mit Hamburg vergleicht, dann ja, hätte man den Triathlon in Beutin exakt in der Wechselzone absolvieren können, glaube ich. Es ging über die Supersprintdistanz von 250 Meter Schwimmen, 7, etwas Kilometern Radfahren und 1,7 Kilometern Laufen, also einem Drittel der Sprintdistanz. Und jetzt wird es kompliziert. Das Ganze über Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Wer das Viertelfinale nicht überstanden hat, kam in ein Blumentopffinale, wo es exakt das zu gewinnen gab, den Blumentopf für die Top Ten. Es waren 48 Leute am Start, aufgeteilt auf 4 Viertelfinale. Es waren nominell 12 pro Viertelfinale. Die besten 8 kamen weiter, sodass sich daraus 2 Halbfinals ergeben haben mit jeweils 16 Athleten und daraus die besten 8 wieder für das Finale mit wiederum 16 Athleten. So dass eigentlich jeder für schlanke 30 Euro Startgeld zwei Triathlons machen konnte an dem Tag.
Das ist eine gute Ausbeute.
Das ist eine gute Ausbeute, ne? Und ja, wie man das immer so hat bei großen Wettkämpfen und auch kleinen Wettkämpfen, gibt es eine gewisse No-Show-Quote. Das heißt, von den 12 Gemeldeten in meinem Finale sind 2 ausgeschieden und 8 kamen weiter. Das Ganze wird aber dadurch verkompliziert in der Wertung, aber fairer gemacht, indem man die unterschiedlichen Leistungsfähigkeiten in verschiedenen Altersklassen versucht zu egalisieren. Und zwar hat man die jeweils Podiumsplatzierten, die Top 3 der Sprint-Weltmeisterschaften in Hamburg 2023 genommen, diese Zeit gemittelt und durch 3 geteilt. Also man hat die Durchschnittszeit des Podiums, das Ganze durch 3 geteilt. Warum durch 3? Weil die Supersprintdistanz einem Drittel der Sprintdistanz entspricht. Und daraus ergibt sich eben eine schnellste Altersklasse, beziehungsweise eine langsamste Altersklasse und entsprechende Rückstände der schnelleren Athleten. Das heißt, so rein statistisch, die älteren Frauen starten zuerst, die jungen Männer am Ende. Die gehen also quasi dann auf die Jagd, sodass die ältere Frau, wenn sie ihren Vorsprung hält, der altersgerecht ist, durchaus gewinnen kann, wenn sie niemanden an sich vorbeilässt.
Normalerweise kennt man ja Jagdstarts eigentlich so, dass der Schnellste zuerst startet, genau. Wenn man vielleicht schon mal vorher geschwommen ist. Aber dann war es jetzt dann quasi umgekehrt.
Da war es umgekehrt. Das Ganze hat man zum ersten Mal so gemacht. Die Veranstaltung hat überhaupt zum zweiten Mal erst stattgefunden. Bei der Premiere hat man das jeweilige Anspruchsniveau des Sportabzeichens genommen in den einzelnen Altersklassen und hat dabei festgestellt, das übervorteilt die Alten.
Wie weit vorher durftest du dann vor der jüngsten Altersklasse starten?
Ich weiß nicht, wie weit vorher, aber ich bin 3 Minuten 14 nach dem ersten Starter oder der ersten Starterin gestartet jeweils. Das ist dann auch in allen 3 Durchgängen, wenn man denn 3 schafft, gleich. Und ist eine spannende Geschichte, weil man am Ende die ganze Zeit um Platzierung kämpft. Die Zeit ist egal. Ne? Und durch diese Jagdstartgeschichte weiß man also ständig, wo man liegt im Feld. Ja? Und bei mir ging es also darum, ja, aus 10 Startern in die Top 8 zu kommen, das habe ich so gerade geschafft. Ich bin Achter geworden. Ein gutes Pferd springt nicht höher, als es muss. Hab mir da aber einen Krampf zugezogen beim Laufen, wo ich dachte, es sei nur ein Krampf. Es scheint aber eine Zerrung zu sein, weil die Wade zwickt heute mehr als am Samstag.
Das ist blöd.
Ja, also nach der ersten Runde Platz 8 und dann hatte ich so das Ziel, in der zweiten Runde gepflegt mit Platz 9 auszuscheiden. Denn ich wollte ja nach Hamburg zum WM-Rennen oder zum großen Hamburg-Triathlon rechtzeitig und darum musste ich in der zweiten Runde ausscheiden. Also es gab nur diese Option, die erste Runde überstehen, weil das Blumentopf-Finale war nach den Halbfinals, das wäre mir auch zu spät gewesen, die erste Runde überstehen, in der zweiten auszuscheiden und ich wollte es richtig spannend machen, ich wollte Neunter werden, ich habe Vollgas gegeben, bin nur 13. geworden, habe also in der ersten Runde 2 hinter mir gelassen, in der zweiten Runde 3, das spricht für meine aktuellen Sprintfähigkeiten und ja.
Mit dem Alter ist man auch auf längeren Distanzen besser, habe ich mal gehört.
Den Zustand trage ich schon eine Weile in mir. Ja, was gibt's noch zu erzählen? Also eine wunderbar herzlich organisierte Veranstaltung. Es gab einen Starterbeutel, den kann man auch als Einkaufstasche an sein Fahrrad hängen, der hat so Clips dran. Die Top 10 des Blumentopf-Finals bekam einen Blumentopf, die Top 10 des Finals einen Liegestuhl.
Blumentopf mit Blume oder nur den Blumentopf?
Da war ich schon weg, das weiß ich nicht.
Das mit dem Liegestuhl habe ich auch gesehen, das fand ich sehr amüsant.
Ja, ja. Und es gab natürlich einen Sieger, auch da natürlich altersklassengerecht mit Rückstand, aber noch mit einem zusätzlichen Handicap. Gewonnen hat nämlich der zweifache Ironman 70.3 Weltmeister Michael Rählert.
Und wen man alles so trifft in Güstrow auf dem Land.
Ja, genau. Ne? Der war da, ich weiß nicht, wie viele Triathlons er zuletzt gemacht hat. Er steht ja auf sehr vielen Starterlisten, eigentlich allen Ironman 70.3 Starterlisten der Welt. Ich glaube, da hat er jemand gesagt, ich bin jetzt Weltmeister, ich habe jetzt für alle Zukunft, trage ich mich auf alle Starterlisten ein. Ist seltenst am Start. Ich weiß nicht, ob er trainiert hatte dafür auf seinem Zeitfahrrad. Es stellte sich nämlich raus, er stellte fest, Mist, Akkus leer.
Worst-Case-Szenario.
Ja. Und ich habe ja schon erwähnt, Endmoränengelände. Das heißt, es geht auch auf und ab durchaus auf diesen paar Kilometern und das Ganze auch bei heftigem Wind. Das heißt, er musste sich für eine Übersetzung entscheiden. Das Problem war, dass alle, die auch noch SRAM fuhren, auch immer weitergekommen sind. Das heißt, es war niemand da, von dem er sich seine Akkus hätte borgen können. Aber er hat das trotzdem souverän gemeistert, das ganze Overall gewonnen. Hatte, glaube ich, genauso viel Spaß wie ich. Halt noch einmal mehr. Ne? Und es waren so ein paar spannende Erfahrungen dabei. Mein erster Start war, glaube ich, um 10.10 Uhr und der zweite um 11.20 Uhr. Und ich habe inklusive des Rückstands, glaube ich, irgendwie so um die 27 Minuten gebraucht. Ich hatte also eine gute, sagen wir mal, dreiviertel Stunde Pause. Und wir wissen ja alle, wie der Sommer hier ist. Es ist relativ frisch und es waren 18 oder 19 Grad offiziell. Niemand hat so genau gemessen Wassertemperatur. Das war schon so ein bisschen scary, dann wieder ohne Neoprenanzug ins Wasser zu gehen. Also die wenigsten haben Neoprenanzug getragen, ich würde sagen.
Ja, für die Distanz lohnt sich das wahrscheinlich auch gar nicht.
Nein. Und meine Erfahrung war, ich war in allen drei Disziplinen fast auf die Sekunde genau gleich schnell wie beim ersten Mal, aber es hat weniger wehgetan.
Ne? Das spricht auch dafür, dass die längeren Distanzen besser liegen.
Wunderbare Veranstaltung. Trinale in Güstrow heißt das, von Trifan Güstrow. Und der Ralf, der das da organisiert, er wird wahrscheinlich diese Episode hören, weil er mir neulich, er war ganz erschrocken, als ich ihm gemeldet hatte, als wir noch einen Vorbericht gemacht haben und ich gesagt habe, ich komme. Er hatte nämlich in dem Moment, wo ich ihn gemeldet habe, hatte er ja gerade den Podcast auf dem Ohr und das war so ein komisches Erlebnis für ihn. Aber der macht viele Veranstaltungen mit besonderen Konzepten da oben in einer Region, die jetzt nicht so dicht besiedelt ist und es lohnt sich aber dahin zu fahren. Das war einfach ein wunderbares Erlebnis und wahrscheinlich eines der günstigsten Startgelder im Lande für 30 Euro. Das heißt, man könnte theoretisch einen Triathlon für einen Zehner haben, wenn man den drei Runden schafft.
Ich wollte gerade sagen, 30 Euro für einen Triathlon, eigentlich sind es ja drei Triathlons. Also
genau.
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt auf jeden Fall.
Ja, also kann ich nur empfehlen, schaut doch mal in die Wettkampfkalender. Gerade die kleinen Veranstalter, die brauchen euch. Und bei der Veranstaltung war es jetzt so, Helfer waren genug da, aber eine Veranstaltung mit 48 Leuten durchzuziehen, jeder kann einfach ausrechnen, 48 mal 30, das ist keine Kohle, die da zusammenkommt. Und ich sag mal, wenn ihr zweifelt, meldet euch trotzdem an, wenn ihr seht, die Veranstaltung wird eh nicht voll, Ihr könnt immer noch eine Woche vorher sagen, lieber Veranstalter, ich komme nicht, aber behalt mein Startgeld. Nur so kann das Ganze weiter funktionieren, weil das habe ich auch am Samstag, habe ich ein paar Veranstalter getroffen, dann in Hamburg, immer wieder gehört, die gesagt haben, oh, es wird langsam eng. Ja, die Starterzahlen gehen zurück, die Kosten steigen. Wir haben vielleicht auch hier und da Nachwuchsprobleme in der Orga. Und wir wissen nicht, wie lange wir noch könnten, ja. Und das ist ein Riesenproblem gerade, was sich komplett durch den Sport zieht. Ganz viele Veranstaltungen können da, und wir wissen alle auch, wie es im Sponsoring aussieht, da sieht es ja auch nicht besser aus, können da nicht mehr lange weitermachen, wenn nicht irgendwo die Zahlen stimmen. Und oder im Umkehrschluss können nur weitermachen, wenn die Startgelder extrem steigen. Ja. Und das haben wir alle mit in der Hand. Ja. Also ich nehme mich da selbst nicht aus. Das war jetzt meine zweite Veranstaltung erst in diesem Jahr. Aber die andere war auch so ein super Sprintding. Das war in Erfurt.
Stimmt, das Indoor-Format.
Das Indoor-Battle. Ja. Es ist jetzt nicht meine Spezialdisziplin, habe ich auch wieder festgestellt. Aber es macht Spaß. Es lockert den Trainingsalltag auf. Und gerade so ein Ding an einem Samstag, da fährt man hin, es ist mittags vorbei. Ich kann es nur wieder betonen, Leute, guckt euch im Veranstaltungskalender um. Es gibt auch noch Dinge abseits der großen Events, über die wir natürlich sprechen werden, was wir jetzt auch gleich tun werden.
Das stimmt. Ja, so kleine Formate sind immer ganz schön. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich dir noch folge dahin. Aber ich habe ja immer noch mit meiner Achillessehne ein bisschen zu kämpfen, deswegen leider nicht. Aber auf jeden Fall im nächsten Jahr, das finde ich sehr spannend.
Ja, vielleicht machen wir es als Firmen-Event.
Ja. Oh, das fände ich sehr gut. Internes Ausscheidungsrennen.
Ja, also wirklich eine Veranstaltung mit sehr viel Herz. Es ging damit los. Ich glaube, am Mittwochabend war Meldeschluss und am Donnerstag gab es live auf Insta die Auslosung der 4/4-Finals. Und da hat man dann erstmal so ein Gespür bekommen, was da alles so hintersteckt, ja, und wie viel Liebe in dieser Veranstaltung steckt. Ja, also das war großartig. Ne? Apropos kleine Formate. Wir haben natürlich auch für diese Episode einen Werbepartner. Und das machen wir heute kurz und knapp. Der Werbepartner dieser Episode von Carbon Lactat ist nämlich Ikoi. Ikoi ist ein großer Partner von Patrick Lange zum Beispiel. Und bei Ikoi geht es auch so langsam Richtung Saisonende. Darum gibt es dort einen Sommerschlussverkauf. Der ist bei Ikoi in vollem Gange und lockt mit ganz vielen Rabatten. Also starte dich jetzt auf ikoi.com. Da gibt es von Kopf bis Fuß alles, was du für dein Training und deinen Wettkampf brauchst. Ikoi.com und dort findet ihr viele Angebote für den Sommerschlussverkauf. Wir stellen das Ganze natürlich auch nochmal genauso kurz und knapp in unsere Shownotes. Ja, werden wir also etwas länger. In Hamburg war Triathlon.
Genau, am Samstag waren bereits die Rennen der Frauen und Männer beim WTCS Hamburg über die Sprintdistanz. Der letzte große Test vor Olympia.
Ja.
Für manche Olympiastarter, nicht alle.
Nicht alle.
Viele der Deutschen sind momentan in der Höhe, im Höhentrainingslager, um sich dann final auf Paris vorzubereiten.
Nicht nur die Deutschen. Die Deutschen bevorzugen das deutschsprachige Ausland. Die sind in St. Moritz oder manche sind auch in Livigno in Italien. Ich habe gehört, dass sehr viele Triathleten eher in Font-Romeu sind derzeit. Also die bevorzugen die Höhe statt der Seine, sage ich mal.
Ja, die Höhe ist eh so ein Trend, der sich in den letzten Jahren viel, viel noch mehr durchgesetzt hat. Also hat man ja schon mal vor ein paar Jahren gehört, aber mittlerweile ist fast jeder in der Höhe. Das hat man auch irgendwie in den letzten Wochen auf Instagram gesehen. Jeder Profi-Triathlet auch auf den längeren Distanzen war gefühlt in St. Moritz oder in Livigno und hat sich da jetzt auf die zweite Saisonhälfte vorbereitet.
Ja, von daher, das Starterfeld nicht nur aus deutscher Sicht nicht komplett Olympia durchsetzt, auch international. Wir hatten natürlich einige Top-Favoriten am Start. Nicht jeder verträgt die Höhe. Einer der Deutschen, der sie nicht unbedingt so direkt verträgt vor dem Wettkampf, ist Lasse Priester. Der hat es, glaube ich, genau richtig gemacht, indem er jetzt aus der Höhe zurückgekommen ist, sich in Hamburg hat bestätigen lassen. Höhe ist für mich so ein krasser Reiz. Ich kann danach nicht gleich auf Weltklasseniveau performen.
Du hast Lasse Priester gesagt und ich Lasse Lürs.
Sorry, über Lasse Priester reden wir gleich auch nochmal. Lasse Lürs natürlich.
Ja. Ja, er ist am Ende 28. geworden. Der Bundestrainer meinte ja dann auch bei uns im Interview, dass er so 3-4 Tage nach Rückkehr von der Höhe das nicht so gut verträgt und er eher so einen längeren Zeitraum braucht. Mhm. Ja, 3-4 Tage ist immer natürlich ein schwieriger Zeitraum, entweder direkt 1-2 Tage oder halt einen längeren Zeitraum, aber ich glaube, er ist ganz zuversichtlich, dass er die Effekte davon auf jeden Fall in den nächsten Wochen noch verarbeiten kann.
Ja, das wünschen wir ihm. Er hat ja auch schnell gezeigt, wie schnell er sich regenerieren kann. Es gab ja 2 Rennen am Wochenende. Aber reden wir erstmal über das Erste. Es ging los erstmal mit dem ganzen Thema Sprintdistanz Age-Gruppe. Ein buntes Geschehen hier in Hamburg. Das hat sich am Sonntag fortgesetzt mit der olympischen Distanz. Ihr findet auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider einen kurzen Rundgang. Ja, wir haben natürlich die ganze Runde geschafft, aber einen kurzen Überblick mal so, was steht da in der Wechselzone. Ja. Und daran sieht man eben, das sind nicht die Starter, die wir eine Woche vorher in Rot gesehen haben. Ich hatte mal so eine Passage da abgegangen, da hat dann jedes zehnte Rad überhaupt irgendeinen Aero-Lenker oder Clip-On oder sonst was irgendwie. Man sieht viele runde Flaschen, man sieht besondere Ernährungsformen, man sieht Luftpumpen aus den 80ern, die noch komplett in den Rahmen gespannt werden. Also da war alles dabei und aber genauso viel Freude auch dabei. Ja. Und das hat mich auch beeindruckt. Im Ziel, die Szenen im Ziel, die hatten dann wieder was von Rot. Für die einen ist es halt eine olympische Distanz zu finishen, für einen anderen eine Langdistanz. Und die Freude ist gleich groß, weil etwas geschafft wurde, was man sich vielleicht nie im Leben zugetraut hat. Und ich konnte es selbst beobachten. Mein Sohn hat seine erste olympische gemacht. Sein Freund hat sogar seinen ersten Triathlon überhaupt gemacht. Die beiden haben das kumpelmäßig angegangen. Und ja, das war mal wieder ganz gut, so ein bisschen Basistuchfühlung zu bekommen.
Ja, ich glaube, so das Finish beim ersten Triathlon, das vergisst man auch nicht und da wird man sich immer dran erinnern und ich glaube, das ist egal, was das für eine Distanz ist, es ist immer was Besonderes, einmal diese Leistung ja geschafft zu haben.
Wo war dein erster?
Mein erster Triathlon war die Sprintdistanz in Kamen.
In Kamen, okay. Ja,
das ist bei Dortmund. Das ist ein ganz kleiner Triathlon mit Schwimmen im Becken und Radfahren ist eigentlich nur eine Straße, viermal rauf und runter und Laufen um Sportplatz, also ganz heimisch. Der fand jetzt die letzten Jahre nicht statt, weil das Schwimmbad renoviert wird. Das war dann immer jetzt ein Duathlon, aber ich glaube, ab nächstem Jahr ist es wieder ein Triathlon und dann werde ich da wahrscheinlich nochmal an den Start gehen.
Ah ja, cool. Mein erster, ich muss gerade wirklich überlegen. Ich glaube, es war in Georgsmarienhütte bei Osnabrück im Teutoburger Wald.
Weißt du noch, wann das war?
91?
Das ist ein bisschen her.
Das ist ein bisschen her, ja. Das ist ein bisschen her, ja. Das waren so die Veranstaltungen. Dissen, Georgsmarienhütte, Melle waren so meine. Melle gibt es tatsächlich noch. Dissen glaube ich nicht mehr und Georgsmarienhütte auch nicht.
Melle hatten wir mal. Ich hatte mal eine Strecke gemacht im Heft mit den ältesten Triathlons in Deutschland und da war Melle auch dabei.
Du sitzt dem Streckenrekordhalter gegenüber.
Oh.
Ich habe nämlich irgendwann einen Streckenrekord aufgestellt. Den habe ich mir geholt von Arndt Schomburg, dem Vater von heutigen Olympiateilnehmer Jonas Schomburg. Der war damals auch Nationalmannschaft, war mal irgendwie Fünfter bei der DM. Und ich habe mir seinen Streckenrekord geschnappt. Und danach wurde die Strecke verlängert. Ich nehme an, der steht immer noch.
Das ist gut. Besser, als dass sie verkürzt wurde.
Ja. Ne? Und zwar, ich weiß gar nicht, ob das wirklich legal war. Ich bin geschwommen, kam zu meinem Rad.
Sag jetzt nichts Falsches, sonst wird er vielleicht wieder aberkannt, der Streckenrekord.
Ich weiß nicht, das ist alles im vordigitalen Zeitalter gewesen. Ich bin geschwommen, kam zu meinem Rad. Das war auch so ein Einzelstart-Ding, weil das im Freibad war. Ja, man ist also irgendwann, man wurde eingeteilt in der Liste und dann wusste man seine Startzeit und dann ging es halt, ich glaube, 400 Meter im 50-Meter-Becken von Melle. Und ich bin geschwommen, kam zu meinem Rad und es war platt. Ich habe ja gelegentlich mal Reifenpannen.
Ja, kennt man von dir.
Ich glaube, es war meine erste Wettkampfreifenpanne. Und dann habe ich gedacht, scheiße. Und dann habe ich den Veranstalter gefragt, darf ich ganz am Ende des Starterfeldes nochmal starten? Ja, und das ging gut aus.
Ne? Hast du Glück gehabt.
Gut, aber wir reden über Hamburg. Ja. Wie gesagt, großes Breitensportspektakel. Ihr findet ein paar Bilder bei uns auf der Website. Unsere Konzentration lag natürlich jetzt im vorolympischen Zeitraum auf der Elite und da haben die Männer vorgelegt. In Hamburg Sprintdistanz, 750 Schwimmen, 20 Radfahren und 5 Laufen. Und wenn wir da mal eine Zahl nur fallen lassen wollen, 13 Minuten 40.
Ja, der schnellste Laufsplit in der Geschichte der WTCS, 13 Minuten 40 von Matthew Hauser im Männerrennen. Wo man aber auch dazu sagen muss, dass es nicht ganz 5 Kilometer waren, sondern eher so 4,91. Steht auch auf der Website des Veranstalters. Trotzdem die schnellste Laufzeit und alle Top 5 der Männer, alle unter 14 Minuten.
Krass.
Ja.
Krass.
Eins der schnellsten WTCS-Rennen der Geschichte.
Da weiß man, was abgeht in 2 Wochen.
Die sind alle in Form.
Die sind alle in Form.
Die haben alle Bock.
Die haben alle Bock. Heute in 2 Wochen Männerrennen in Paris.
Stimmt. So schnell.
So schnell geht das, ne?
Ja. Unfassbar.
Ja. Also Matt Hauser aus Australien. Sicher einer, den man jetzt so langsam zu den Top-Favoriten zählen muss. Mich würde mal interessieren, ob Alex Yee das Rennen live im Stream verfolgt hat.
Da gehe ich von aus. Und Hayden Wilton natürlich auch.
Und Tim Helwig vielleicht auch.
Auf jeden Fall.
Ja. Ja, wir hatten auch Deutsche am Start und da hat Henry Graf das beste Ergebnis. Mhm. Da muss man auch mal sagen, der ist Nachwuchsathlet, kann man ja durchaus sagen. Der ist konkurrenzfähig beim Schwimmen und Radfahren, aber beim Laufen fehlt dann immer noch eine krasse Minute.
Ne? Ja, das ist richtig. 14:41 ist er gelaufen, wie du sagst, es ist eine Minute, war aber trotzdem für ihn das erste WDCS-Rennen und ein 15. Platz ist dafür schon richtig gut und er war auch, wie du gesagt hast, der beste Deutsche. Für ihn ist das Saisonhighlight natürlich die U23-WM Ende Oktober in Malaga. Mhm. Und da sollte man ihn auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Ja. Wir haben natürlich besonders geachtet auf Lasse Lührs, jetzt haben wir den richtigen Lasse, der für die Spiele qualifiziert ist, der sich beim Grand Final in Pontevedra letztes Jahr qualifiziert hatte. Das war ja auch sein letztes Finish in der WTCS. Danach ist es ein bisschen schief gelaufen. In Abu Dhabi fiel das Rennen aus. Ich war dabei, kenne noch diese traurigen Gesichter, als die Athleten gesagt bekommen wurden, ihr dürft euch gleich nicht quälen. Und danach gab es noch das zweite Rennen, an dem er teilgenommen hat, in Cagliari war am Start, mit dem Plattfuß ausgeschieden. Also lief bisher nicht so. Und er hatte gesagt, ja, mein bestes Ergebnis in Hamburg hier war ein 10. Platz. Das möchte ich gern toppen. Und dann wird er 28.
Ja, das ist natürlich nicht das Ergebnis, womit er gerechnet hat. Und er macht sich ja natürlich auch Chancen auf eine Medaille in Paris. Und das so als das Rennen in Hamburg eigentlich so als letzten Motivationsbooster mitnehmen zu wollen, um dann 28. zu werden, ist natürlich erstmal ein Dämpfer. Ich glaube aber, er weiß natürlich, wie ich schon gerade erwähnt habe, dass er die Höhe nach so einem Abstand nicht verträgt. Und ich glaube, er kann da auch trotzdem was Positives noch rausziehen und lässt jetzt nicht ganz den Kopf hängen, hoffentlich.
Ja. Ja, wir haben ihn ja auch so ein bisschen verfolgt, also er hat da durchaus Bock drauf, aber er hat eben einen anderen Weg gewählt und wie ich schon sagte, wenn man es positiv sieht, er hat sein Höhentrainingslager hinter sich, das ist erfolgreich gelaufen, er kann aber die Höhe nicht direkt in Wettkampfresultate umsetzen, von daher die Entscheidung goldrichtig, nicht aus der Höhe nach Paris zu reisen, wie alle anderen oder wie viele andere das machen werden. Ich sagte ja, lieber die Höhe als die Seine. Die Eröffnungsfeier findet ja am Freitag statt, nächste Woche Freitag. Nächste Woche Freitag, das hört sich schon so krass an. Ja. Und wir haben gehört, dass die mit relativ wenig Triathleten bestückt wird. Die Athleten haben gesagt bekommen, ihr müsst für die Eröffnungsfeier, für die Teilnahme an der Eröffnungsfeier ungefähr 8 Stunden einkalkulieren. Und
da fallen schon mal 2 Trainingseinheiten raus.
genau. Es sei denn, man schwimmt in der Seine, aber das ist ein anderes Thema.
Schwieriges Thema.
Viele Athleten werden verzichten, selbst Flora Duffy. Die hat angeboten bekommen, sie dürfe die Fahne, die Flagge der Bermudas über die Seine tragen. Also die Athleten haben ja nicht diesen Einmarsch der Nationen, wie wir es aus dem Stadion kennen, sondern kommen ja mit Nationen sortierten Booten über die Seine gefahren. Die Eröffnungsfeier wird sehr langgestreckt sein, also nicht nur zeitlich, wie wir es vom Einmarsch der Nationen kennen. Es wird alles ein bisschen anders, aber wir haben so rausgehört, dass ganz wenige Triathleten teilnehmen, weil es dann eben doch nur ganz wenige Tage vor den Spielen ist und sich die Athleten entweder auf den Wettkampf vorbereiten oder, ich muss mal einmal hier einen Ton ausmachen, ich werde hier angerufen, noch gar nicht in Paris sind, wie eben auch die Deutschen, die später anreisen. Die sind zum größten Teil in der Höhe und auch wir sind in der Höhe, das darf ich schon mal ein bisschen teasern. Unsere Kollegin Julia Umland ist gerade auf dem Weg nach St. Moritz und wird aus der Höhe berichten von der finalen Vorbereitung der deutschen Triathleten, die sich aufgeteilt haben nach Livigno und St. Moritz, das hatte ich schon gesagt. Und wir sind dabei, werden denen ein bisschen über die Schulter schauen, natürlich nicht mehr groß irgendwie eingreifen. Also das ist mal ganz klar, dass wir uns da eher als Beobachter sehen und nicht irgendwo interagieren, da wo es stört. Aber es gibt sicher interessante Dinge zu beobachten. Es sind auch andere Sportler da. Ich weiß, dass Leonie Beck irgendwo da trainiert, die Mitfavoritin ist für den Titel im Freiwasserschwimmen. In der Seine oder wo auch immer. Und Laura Hottenrott trainiert da, die sicher nicht Medaillenfavoritin ist, aber Deutschland im Marathon vertritt. Also da ist einiges los. Und ich bin sehr gespannt, was Julia da mitbringt.
Ich bin auch gespannt. Sehr, sehr spannende Eindrücke. Auch mal so wie das Höhentrainingslager so im Kader absolviert wird und nicht nur von Einzelsportlern. Das finde ich sehr interessant.
Ja, die Athleten kommen dann tatsächlich erst 2 Tage vor den Spielen nach Paris. Die fliegen und die Räder, die fahren schon ein bisschen vorher mit dem Auto nach Paris und da fährt Julia da mit. Also von daher gibt es interessante Bilder zu sehen. Ja, was gibt es noch zum Männerrennen zu sagen? Top 3, Wir haben Vasco Vilacha aus Portugal und Pierre Lecor aus Frankreich auf dem Podium. Jelle Gens, Kaspar Stornes, ganz interessant auf Platz 5. Vincent Louis, der hat es ja verpasst. Der ist nicht in Paris am Start. Ich glaube, der hat ein bisschen Wut im Bauch. Der hat sich hier nochmal mit dem 6. Platz gut präsentiert. Aber wie gesagt, bis zum ersten Deutschen muss man dann lange schauen. Henry Graf, 15. Lasse Lürs, 28. Jan Diener, 30. Erik Diener, sein Bruder, 36. Yannick Schaufler, 37. Also schon ein Ergebnis, wo man sagen muss, viel Luft nach oben.
Ja, ich glaube, es ist auch schwer einzuordnen. Also Jan und Erik Diener sind natürlich erstmal noch unerfahren auf der Distanz oder noch ein bisschen jünger und haben dann noch ein paar Rennen zu absolvieren, um auch Erfahrung zu sammeln. Und Yannick Schaufler ist natürlich gerade momentan auf längeren Distanzen unterwegs, hat dieses Jahr schon 2 Mitteldistanzen gemacht. Mhm. Bei dem lag der Fokus jetzt in dem Vorbereitungsblock. Ich habe am Freitag noch mit ihm eine Podcast-Aufnahme gemacht, die nächste Woche erscheint. Nächste Woche, also könnt ihr euch schon mal vormerken, nächste Woche Freitag Podcast mit Yannick Schaufler. Der hat jetzt einfach nochmal so einen Speedblock absolviert und hatte jetzt das Rennen einfach mitgenommen, um nochmal einen schnellen Fokus da setzen zu können.
Ja.
Hat sich aber, glaube ich, auch nicht allzu viel für das Rennen ausgemalt.
Ja, man darf ja nicht vergessen, nicht nur bei den Deutschen fehlten 2 von 3 Olympiastartern, Tim Hellwig und Jonas Schomburg. Also Tim ist schon in der Höhe, Jonas Schomburg hatte noch einen leichten Infekt, hat seinen Start in die Höhe da ein bisschen verschoben. Also die fehlten und auch ganz viele andere. Ja, ein Christian Blumenfeld nicht dabei, ein Alex Jiehne nicht dabei, um nur 2 Top-Favoriten zu nennen. Von den Franzosen fehlten welche. Also das ist alles noch unter diesem Augenmerk zu sehen und so dann auch am Tag danach bei der Weltmeisterschaft im Mixed Relay. Aber davor war ja noch das Frauenrennen und das war ein bisschen erfreulicher, aber auch da können wir, glaube ich, als allererstes mal auf die Laufzeit bei den Frauen gucken, bei der Siegerin.
Ja, 15 Minuten 20 ist genauso ein absurder Laufsplit wie der von Matthew Hauser. 16 Sekunden schneller gelaufen als Lisa Tertsch auf dem 2. Platz. 16 Sekunden auf 5 Kilometern, das ist schon eine Hausnummer.
Ja.
Da hatte keiner mehr eine Chance, an Cassandre Beaugrand ranzukommen, die das Rennen gewonnen hat. Sie konnte fast entspannt ins Ziel laufen, würde ich sagen, mit 11 Sekunden Vorsprung, was auf einer Sprintdistanz schon eine Welt ist. da hat sie gezeigt, dass sie auf jeden Fall die Top-Favoritin ist für Paris.
Ja, also ich erinnere mich gerne an das Testevent vor einem Jahr. Die französischen Triathleten sind Superstars. Ja? Und das sind ja auch alles Typen. Ne? Ich meine, die sind entweder hübsch oder tätowiert oder beides, sage ich jetzt mal böse. Die sind durchaus telegen, die machen was aus sich. Das tun andere auch, aber das habe ich noch nie so erlebt. Die Rennen sind im letzten Jahr, wie auch in diesem Jahr, um 8 Uhr morgens gestartet und um 5.30 Uhr kamen die Fans an mit Plakaten und so weiter. Und die sind auch lange, lange, lange nach dem Zieleinlauf geblieben, bis dann die Athleten aus dem geschützten Bereich da rauskamen und sich dann nochmal bejubeln lassen. Also Cassandre Beaugrand steht wahrscheinlich unter einem gewaltigen Druck, die wird wahrscheinlich ein Medienstar sein, weil auch die französischen Medien werden sich natürlich die Sportarten aussuchen, wo man richtig krasse Siegchancen hat und ich gehe davon aus, dass das so, so, so voll sein wird. Und ein Drittel derer, die da sind, sind Cassandre Beaugrand-Fans. Und
das andere Drittel ist Dorian Conard-Fan.
Genau. Also das wird ein Heimspiel und das ist vielleicht auch eine Chance für alle anderen, dass sie natürlich mit einem ganz anderen Druck umgehen muss. Aber mit dieser Laufleistung, die sie hier hingelegt hat, es gibt eigentlich 2 Dinge, die sie schlagen können. Einerseits sie selbst, indem irgendwas schiefläuft und andererseits ein Szenario, was dazu führt, dass viele andere versuchen, sie da zu stellen, wo es geht oder da abzuhängen, wo es geht und das ist nicht beim Laufen.
Genau, das ist auf dem Rad. Man hat schon von der britischen Mannschaft gehört, dass sie auf jeden Fall eine Teamtaktik fahren werden bei den Olympischen Spielen und versuchen, Beaugrand auf dem Rad irgendwie abzuhängen, was natürlich schwierig wird.
Ja.
Aber sie werden es versuchen, um dann ja beim Laufen die besseren Karten zu haben.
Ja, der Bundestrainer hat uns nochmal bestätigt, in Deutschland gibt es diese Teamtaktik nicht. Das liegt aber auch, glaube ich, so ein bisschen daran, dass man eben keine klaren Rollen hat zwischen einer Medaillenkandidatin und anderen Wasserträgern. Also wenn wir uns die Frauen anschauen, mit Nina Eim, mit Laura Lindemann und mit Lisa Tertsch, die es hier bewiesen hat, dann haben die alle ihre Chancen und das wäre, glaube ich, fatal, wenn sich 2 da opfern müssten nach Absprache. Es war immer klar, die Mannschaft kämpft nicht als Mannschaft, sondern jede für sich. Und das werden wir auch da sehen. Und wir wissen ja auch, ne, Lisa Tertsch, die jetzt hier in Hamburg als einzige der drei gestartet ist, die ist ja auch nicht unbedingt eine Mannschaftskämpferin. Ja, die macht ihr eigenes Ding und das sehr erfolgreich, wie wir es hier gesehen haben. Ne, gegen eine Cassandre Beaugrand war kein Kraut gewachsen, aber eine Lisa Tertsch hat wunderbare Zweikämpfe sich da geliefert und man muss ja auch erstmal eine Beth Potter schlagen und man muss erstmal eine Emma Lombardi schlagen und das hat sie wunderbar gemacht hier in Hamburg, natürlich auf der Sprintdistanz, aber die hat Kampfgeist gezeigt und hat vor allen Dingen Form gezeigt.
Ja, auf jeden Fall. Um nochmal auf die Teamtaktik kurz zurückzukommen, also bei den Briten hat man natürlich Beth Potter als Favoritin, die man natürlich dann irgendwie auch an die Spitzenpositionen bringen will. Ich weiß nicht, Kate Woff ist jetzt siebte geworden, hatte glaube ich nicht den besten Tag auch. Ich glaube beim Laufen musste sie sich nochmal die Schuhe binden, weil da was aufgegangen ist und dann ist natürlich noch Georgia Taylor Brown, die hat auch gute Chancen auf eine Medaille und ich glaube, wenn die da irgendwie vorne wegfahren können, vielleicht mit einer Taylor Nipp, dann die auch gut läuft, vielleicht jetzt im Moment auf den kürzeren Strecken nicht ganz so gut, aber auf jeden Fall vorne mit dabei ist, dass es schon richtig knackig werden kann, auch für Beaugrand, um dann da irgendwie noch den Anschluss zu finden.
Ja. Ach, wieder schön.
Es wird auf jeden Fall spannend. Ich habe Bock.
Ja, am 30. Juli um 8 Uhr morgens das Männerrennen, am 31. starten die Frauen. Also das wird ein großes Fest. Es wird voll, es wird richtig voll an den Strecken. Und wir hoffen, dass wir einen Triathlon sehen. Dazu nochmal, wir haben mit vielen Leuten gesprochen. Das Szenario ist ja jetzt klar, 30. 31. sind die Triathlon-Tage. Wenn die Seine nicht schwimmbar ist, verschiebt es sich um 2 Tage. Wenn die Seine dann immer noch nicht schwimmbar ist, gibt es zur dann verkündeten Zeit einen Duathlon. Also ja, diese 3 Szenarien gibt es. Triathlon mit Verschiebung oder Duathlon an dem verschobenen Tag. Keine weitere Verschiebung, kein Aufschub, kein Umzug auf nach Nizza oder Tahiti oder was diskutiert wurde, auch kein Schwimmen auf der Freiwasser, auf der Ruderstrecke oder so und ein Radfahren in die Stadt. Wer mal Olympia erlebt hat, der weiß, wie groß das alles ist. Das lässt sich nicht so einfach handeln. Und von daher ist das Szenario klar. Die Seine scheint auch klarer zu sein. Sie fließt sauber, aber derzeit zu schnell.
Ja.
Da warten wir noch auf aktuelle Werte und warten auf die Wettergeschehnisse der nächsten Wochen. Aber ich sage mal, es deutet alles auf einen schönen Triathlon hin.
Weiß man, wodurch die Fließgeschwindigkeit beeinflusst wird?
Ja, die wird natürlich beeinflusst durch Regenfälle und Wassermassen, die aus dem oberen Bereich der Seine Richtung Meer fließen müssen. Ja, und wenn es jetzt weniger regnet, dann hat das erstmal zur Folge, dass die Fließgeschwindigkeit sinkt. Und wenn es in Paris weniger regnet, hat es zur Folge, dass auch, oder auch in den vorgelagerten Orten, dass weniger Wasser aus der Kanalisation und so weiter in die Seine fließt und die Wasserqualität beeinträchtigt. Von daher läuft momentan alles auf Kurs. Die ganzen Werte, die wir vorher gehabt haben, spielen jetzt keine Rolle mehr. Jetzt muss man auf die tagesaktuellen Werte gucken und da gehen wir von einem Triathlon erstmal aus. Auch der Bundestrainer, der hat es uns gesagt im Interview, was ihr auf Triathlon Insider findet, der hat auch gesagt, wir trainieren für den Triathlon. Wir haben keine Trainingsalternativen für den Duathlon geplant. Lasse Lührs hat uns vorher gesagt, ja, er würde schon vielleicht nochmal gucken, ein schneller laufen und anschließendes Radfahren, wie das funktioniert, einfach um es mal gemacht zu haben.
Ja.
Aber ich glaube, das gilt für alle Triathleten, selbst die schwachen Schwimmer, die wünschen sich einen Triathlon, weil es ist auch niemandem mitgeholfen, wenn.
Nee, es sind immer noch die Olympischen Spiele und wenn man da als Triathlet keinen Triathlon machen kann, ist natürlich auch blöd.
Ja, ne? Also ein Duathlon in Paris zu gewinnen, ist wie ein Nizza Weltmeister. Nein.
Aha.
Nein.
Was sagt man beim Italiener? Keiner mag Nizza, Hawaii.
Achso. Ja, also, ja, wie gesagt, die Frauen in Form, oder jetzt auf Lisa Tertsch gemünzt, ja. Lasse Lührs war sich selber so ein bisschen unsicher und die Trainer auch, ob er der richtige Mann ist für das Mixed Relay am Sonntag. Man hat sich da aber dann entschieden, mit Lisa Tertsch und Lasse Lührs zu starten, also niemanden zu schonen und auch niemanden nochmal in das Desaster laufen zu lassen, was es für Lasse Lührs im Einzelrennen war. Ganz einfach, weil man die beiden an den Positionen starten lassen wollte, wo sie wahrscheinlich auch in Paris eingesetzt werden, wenn sie denn in das Mixed Relay kommen. Es wird nicht so sein, dass automatisch die besten 2 des Einzelrennens im Mixed Relay starten, sondern es wird eine Trainerentscheidung. Da hat man diskutiert mit den Athleten und die Athleten stimmen mit den Trainern überein, dass der Erfolg im Mixed Relay ganz oben stehen muss. Und es kann Szenarien geben, wo jemand besser ist als ein anderer im Einzelrennen, aber trotzdem der Bessere wäre fürs Mixed Relay. Und von daher gehen wir davon aus, dass die Trainer da sich sehr, sehr genau entscheiden werden. Natürlich die aktuelle Form berücksichtigen werden. Ja. Und man hat Elisa Tertsch als zweite Person starten lassen nach Henry Graf. Weil wahrscheinlich klar ist, dass Laura Lindemann mit ihrer ganzen Routine, mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Laufstärke die Schlussläuferin sein muss im deutschen Team, im deutschen Quartett. Und von daher Lisa Tertsch an 2, Lasse Lührs an 3, der dann aber auch ein Rennen gezeigt hat, wo er beweisen konnte, ja, die Form stimmt doch noch. Ne, man muss natürlich da auch sagen, es war nicht alle Weltelite am Start. Die Franzosen haben zum Beispiel gar keine Staffel aufgestellt. Ja. Und es waren dann eben nur, ja, jeweils ein Gegner aus den anderen Mannschaften, jetzt keine drei überragenden Briten oder so. Ne? Von daher hat er da gut performt, aber war mit sich selbst auch zufrieden und hat vor allem Sportqualitäten gezeigt, die er am Samstag noch hat vermissen lassen. Und von daher.
Das ist dann wahrscheinlich auch dieser mentale Boost, den ich gerade schon mal angesprochen habe, dass einfach jetzt auch er noch was Gutes aus diesem Mixed Relay mitnehmen konnte und dann jetzt für die nächsten 2 Wochen da auf jeden Fall guter Dinge ist.
Genau.
Ja, im Mixed Relay, Deutschland hat den Weltmeistertitel verteidigt. Letztes Jahr hat Laura Lindemann ihn noch eingefahren auf letzter Position. Das, was du gerade schon erwähnt hast, dass sie das auch in Paris wahrscheinlich sein wird als die letzte Starterin. Aber ja, ein spannendes Rennen auch. Mhm. Hinten raus, Annika Koch hat dann nochmal gezeigt allen, wo der Hammer hängt auf der Laufstrecke. Das fand ich sehr beeindruckend.
Wahnsinn.
Ja. Mhm. Die Schweiz ist 2. geworden, Neuseeland 3. Ja, die deutsche Mannschaft und das Mixed Relay, das passt einfach.
Das passt einfach. Wobei von den 4, die jetzt gestartet sind, ja nur eine, und zwar Annika Koch, aus dem Weltmeisterteam des Vorjahres stammt. Ja, ja, also das zeigt, wie breit man momentan aufgestellt ist in Deutschland. Ja, gerade bei den Frauen. Ja, also wir hätten vom Olympia-Qualifikationsanspruch her, hätten wir 7 Frauen nach Paris schicken können. Es dürfen aber nur 3. Also wir sind da echt richtig, richtig gut aufgestellt gerade. Und ja.
Ja, damit habe ich auch am Freitag noch mit Marlene Gomez-Görgel gesprochen. Die hat auch gesagt, also bei anderen Nationen in den Nominierungskriterien wäre sie auch dabei gewesen. Deutschland ist einfach in der Breite so gut aufgestellt, dass es da einfach nicht mehr gereicht hat. Das ganze Gespräch könnt ihr auch noch anhören bei Triathlon Talk, am Freitag online gegangen mit Marlene Gomez-Görgel und wie es einer Athletin geht, wenn man sich nicht für die Olympischen Spiele qualifiziert hat und der große Traum geplatzt ist.
Ja, das muss man, glaube ich, erstmal schlucken, weil in der Regel ist es nur alle 4 Jahre. Jetzt hat es nur 3 Jahre gedauert seit den letzten Spielen mit Wiederholungstätern Laura Lindemann, mit Jonas Schomburg. Aber das haben wir auch gehört, ganz viele setzen jetzt eben auf 28, auf LA. Bei anderen Bedingungen, da wird im Meer geschwommen. Ja, da wird vieles anders sein. Wir haben ja immer so den klassischen Rahmen Olympischer Spiele, eine Woche Schwimmen, eine Woche Leichtathletik, alles andere verteilt sich drumherum und in L.A., das ja der Triathlon im Meer, Long Beach, schön am Strand, also das wird eine feine Geschichte.
Kein schlechtes Szenario.
Kein schlechtes Szenario, ne? Genau. Ja, also Paris wirft seine Schatten voraus. Es wurde natürlich viel über Paris und über die Zukunft des Sports gesprochen. Es ändert sich ja jetzt auch wieder die Reihenfolge im Mixed Relay. Die ändert sich ja mit jedem Olympiazyklus. Ab dem kommenden Jahr wird dann wieder Frau, Mann gestartet. Ja, das kann ganz verschiedene Auswirkungen haben. Jetzt haben wir eben, ich würde sagen, den Vorteil, dass wir mit einer Laura Lindemann hinten raus ins Rennen gehen können. Ja, das wissen wir, wie erfahren sie da ist. Und wir haben es auch hier im Team also diskutiert. Das Mixed Relay ist schon ein Format, was richtig, richtig spannend ist und was auch ein großes Highlight bei den Spielen werden kann.
Ja, das ist einfach so abwechslungsreich auch. Also man kennt das ja von den Rennen der Super League schon, dass es ja viele verschiedene Formate gibt mit 3 Triathlons hintereinander und alles in umgekehrter Reihenfolge. Aber bei so offiziellen Rennen finde ich das einfach cool und abwechslungsreich. Es ist mal was Neues. Diese Distanz, diese Supersprint-Distanz bringt einfach so viel Pep auch da rein. Ja, und auch mit dieser Abwechslung der Reihenfolge alle 4 Jahre finde ich das auch immer ganz gut, weil es auch einfach taktische Hintergründe hat und die man dann überdenken muss.
Ja. Und das muss man nochmal sagen, Deutschland jetzt 2-mal hintereinander Weltmeister, das Test-Event im letzten Jahr gewonnen. Also da wird man nicht drum herum kommen, als Deutschland zum großen Favoriten mit zu küren im Vorfeld, ja, und die Nationen, mit denen wir es da zu tun bekommen haben, das ist, glaube ich, auch ganz klar, das werden die Briten sein, das werden die Franzosen sein, das werden die Amerikaner sein. Und wenn wir jetzt mal so schauen, wer noch auf dem Podium war, die Schweiz, ja, würde ich jetzt erstmal nicht zu den großen Favoriten.
Da hätte ich jetzt was anderes gesagt.
Okay, okay,
ich hätte jetzt gesagt, die Schweiz ist zwar in den Einzelstarter-Positionen vielleicht nicht so gut besetzt, dass es da um Medaillen geht, aber im Mixed Relay sollte man die auf jeden Fall auf dem Zettel haben.
Okay.
Das wäre meine Einschätzung. Aber okay, wir können uns ja eines Besseren belehren lassen in etwa 2 Wochen.
In etwa mehr als 2 Wochen. In etwa 2 Wochen, genau, ja. Ja, was ist noch aus Hamburg hängen geblieben? Ich habe noch mit Marisol Casado gesprochen, mit der Präsidentin. Ich habe ihr gesagt, Marisol, du bist die Angela Merkel des Triathlons, die ist nämlich seit 16 Jahren im Amt jetzt. Und wir zurücktreten in diesem Jahr oder sich nicht neu zur Wahl aufstellen lassen. Und die hat eine ganze Menge bewegt im Triathlon. Dieses ganze Thema Mixed Relay ist ja auf ihrem Mist gewachsen. Sie hat noch mit angeschoben, dass wir vielleicht in L.A. ein Eliminator-Format sehen werden. Und ja, sie sagte mir, sie hat sich nichts vorzuwerfen in ihrer Amtszeit. Sie kann in Ruhe da jetzt kürzer treten, wird IOC-Ehrenmitglied und weiß noch gar nicht, wer ihr Nachfolger wird. Also das hat sie mir so glaubhaft erzählt, dass wir sehr gespannt sein können, wer denn die Triathlon-Welt auf den kurzen Distanzen zumindest und eben auch mit Implikationen auf andere Dinge, weil die der Verband World Triathlon hängt ja auch in der T100 Tour mit drin als offizieller Vergebender des Weltmeistertitels. Und da können wir sehr gespannt sein, was sich da tut unter neuer Führung. Aber wie gesagt, sie sagt, es ist noch komplett offen. Und da werden wir sicher jetzt, wird es auch sicher im Umfeld von Paris, werden sich erste Leute positionieren. Und da werden wir sicher noch einiges hören und dann gespannt sein, wer die Triathlon-Welt in die nächste Olympiade, das heißt die nächsten 4 Jahre, führen wird.
Ja, spannendes Thema.
Spannendes Thema, ne? Es hängt viel davon ab, ja. Also
spontan fällt mir kein Kandidat ein.
Nee, also wie gesagt, da gibt es einige Verdienste. Zu den größten gehören sicher das Thema Pushen des Frauensports, ja. Wenn man sich den alten weißen Männerclub IOC anschaut, sie als Frau dazwischen, das ist schon eine Besonderheit, ja. Und sie hat immer sich für die Gleichbehandlung der Geschlechter im Triathlon eingesetzt, auch eben mit dieser Entscheidung, dass jetzt eben in Paris eine Frau die Staffel ins Ziel bringen wird, nachdem es bei der Premiere in Tokio ein Mann war. Wie gesagt, das Pushen des Mixed Relays, da ja, bin ich gespannt, was da das Vermächtnis sein wird, ob es dann eben zum Eliminator-Format kommen wird. Das haben wir letztes Jahr in Hamburg gesehen hier. Da ist eine Menge an Arbeit gemacht worden und jetzt geht es eben darum, den richtigen Nachfolger zu finden, um darauf aufzubauen. Ja, gibt es sonst noch Dinge, die aus Hamburg hängen bleiben? Wenn ich eben gesagt habe, wir müssen auf die kleinen Veranstaltungen achten, Hamburg ist wieder ein bisschen größer geworden. Ja, auch da gab es den Pandemieknick, was die Teilnehmerzahlen betrifft. Und wir haben eine Steigerung der Teilnehmerzahlen. Ich glaube, angemeldet waren dann um die 7.000. Für 10.000 wäre Platz. Und das Rennen findet ja unter neuer Regierung statt quasi. Es wird nicht mehr von Ironman ausgerichtet, sondern von der Deutschen Triathlon Union. Das hat man auch an einigen Stellen gesehen. Und das ist sicher ein Trend, den wir auch momentan in der Spitze, in der Breite sehen, dass große Events von den Verbänden übernommen werden müssen, wenn lokale Veranstalter irgendwann sagen, wir schaffen das nicht mehr. Wir sehen das zum Beispiel in Schleswig-Holstein oder auch in Baden-Württemberg, die Veranstalter oder die Verbände auch teilweise mit Serienveranstaltern zusammenarbeiten, um das Ganze zu stützen. Und das ist wichtig und der richtige Trend. Und ja, eine Deutsche Triathlon-Union darf keinen Gewinn machen. Sie sollte auch keinen Verlust machen. Das war anders, als das Rennen noch Ironman gehörte. Ja, da ist einfach die Renditeerwartung da durch das Investment, was dahinter steckt. Und da können wir mal schauen, wie das die nächsten Jahre so weitergeht hier in Hamburg.
Sie bezeichnen sich ja selber als World's Biggest Try. Also da steckt ja auch schon was dahinter. Und es waren ja auch mal in den letzten Jahren immer so um die 10.000 Teilnehmende in den Spitzenzeiten. Mhm. Ich habe das gestern mal zusammengetragen. Da waren es in diesem Jahr 6.130 Teilnehmende über alle Distanzen, auch beim Paratriathlon, wo ja die deutschen Meisterschaften noch stattgefunden haben.
Ja.
Mit 5 Finishern in 5 verschiedenen Klassen. Also alle sind deutscher Meister, deutsche Meisterin geworden.
Ja, ja.
Ja, auf der Sprintdistanz waren 2.269 Menschen dabei, auf der Kurzdistanz ein bisschen mehr, 2.326. Aber natürlich viel mehr Männer als Frauen, so wie wir das auch von den längeren Distanzen kennen.
Ja. Ja, also auf jeden Fall eine Veranstaltung, die immer wieder zeigt, welches Potenzial der Triathlon-Sport hat. Weil die Begeisterung, das muss man nochmal sagen, die Begeisterung war wieder großartig. Gerade beim Mixed Relay, als es ja so beim zweiten, dritten Athleten richtig geschüttet hat. Ja, und die Leute sind geblieben und haben einen, ich glaube, das war jetzt den dritten Weltmeistertitel in Hamburg hier gefeiert. Wir erinnern uns an 2013, lange her. Jan Frodeno, Anne Haug, große Namen, Ironman-Weltmeister später geworden. Anja Knapp war noch dabei und Franz Löschke. Also damit hat das hier mal angefangen und es ist ein Format, was hier aus Hamburg auch nicht mehr wegzudenken ist.
Ja, auf jeden Fall. Irgendwie gehört das mittlerweile zum Hamburg-Triathlon dazu und Hamburg ohne Mixed Relay, das kann, glaube ich, nicht mehr stattfinden.
Ja, ne? Die Athleten sind dann so ja, zwischen 18,5 und 21, 22 Minuten unterwegs. Also eine ganz kurze Geschichte. Wir hatten aber auch noch eine Langdistanz, die auch noch einen gewissen Impact hatte am Wochenende. Und zwar in Vitoria-Gasteiz in Spanien.
Genau, im Norden von Spanien, im Baskenland.
Ich glaube, wenn ich den Namen höre, immer, dass es in der Schweiz sein muss.
Ja. Ich habe mir auch mal die Orte so darum angeguckt, aber es klang nicht wirklich was nach Spanien. Irgendwann kam da mal Bilbao, wo man wusste, okay. Das ist auf jeden Fall Spanien.
Ja.
Aber das Baskenland, was man vielleicht sonst nur von der Tour de France kennt, von einigen Bergetappen, jetzt Austragungsort des Ironman Vitoria-Gasteiz. Ja, mit prominenten Namen auf der Startliste. Gewonnen haben Katrina Matthews und Antonio Benito Lopez, den man vielleicht mal gehört hat. Ist auf jeden Fall kein Unbekannter, vielleicht aber auch nicht der bekannteste Athlet auf den längeren Distanzen. Und einem Ironman-Weltmeister Sam Laidlaw, ja, der am Start war, der seinen Slot für Hawaii validieren wollte. Es ja, kontrovers auch geschafft hat, da können wir gleich drüber reden, der aber erstmal im Rennen disqualifiziert wurde.
Genau, die Validierung, die wurde zwischendurch zu Pandemiezeiten ja mal ausgesetzt, jetzt ist sie wieder da. Das heißt, wenn man auf dem Podium einer Ironman-Weltmeisterschaft landet oder in den 5 Jahren davor Weltmeister wurde oder 73-Weltmeister, muss man nochmal ein Rennen kompetitiv ins Ziel bringen. Das ist so ziemlich genau der Wortlaut übersetzt, um zu zeigen, ja, ich habe nach wie vor das Niveau und das Recht, bei den Ironman-Weltmeisterschaften an den Start zu gehen. Das war das Ziel von Sam Laidlaw. Wenn wir das Rennen insgesamt einordnen, es war eines der letzten Qualifier-Rennen für Kona und Nizza für dieses Jahr und es war ein Rennen der Pro Series.
Genau, also auch da wieder hochrangige Namen am Start, vor allem im Männerfeld war das Rennen lange offen, würde ich auch sagen, also Sam Laidlaw als starker Schwimmer ist mit Richard Varga aus der Slowakei, Slowakei.
Ja.
Ja. zusammen aus dem Wasser gekommen. Dann gab es erstmal eine große Gruppe, zu der auch dann Ruben Zipunke gehört hat, der ja auch als starker Radfahrer bekannt ist. Mit Robert Kallin, dem Schweden, der auch gleichzeitig da den neuen Radstreckenrekord dann aufgestellt hat. Das war eine sehr große, also die waren dann zu dritt unterwegs, eine starke Radgruppe, die haben sich dann auch abgesetzt und dann hat Sam Laidlaw bei Kilometer 69 eine 5-Minuten Zeitstrafe erhalten, worüber er sich sehr aufgeregt hat und wild diskutiert hat mit dem Schiedsrichter, was man auch im Livestream gesehen hat.
Was war der initiale Grund für diese Zeitstrafe?
Windschattenfahren.
Okay.
Das hat er wohl nicht so gesehen. Ich meine, zu diesem Zeitpunkt war auch irgendwie kein, wäre es auch nicht nötig gewesen. Die waren da vorne zu dritt und das sind alle super Radfahrer. Und kann man sich fragen, wie das ausgelegt wird als Ironman Pro Series Rennen, natürlich mit Race Ranger. Da hatte Yannick Schaufler auch schon mit zu kämpfen auf Mallorca, wenn dann einer vorne bremst und dann man nicht genug Zeit hat zum Reagieren, dann leuchtet das Licht rot. Mhm. Und wenn das Licht rot leuchtet, dann ist meistens ein Schiedsrichter nicht weit entfernt. dann hat er diese Zeitstrafe bekommen bei Kilometer 69. Bei Kilometer 72 wäre das Penalty-Zelt gewesen. Er ist dran vorbeigefahren, wohl noch diskutieren mit dem Schiedsrichter. Dann hat der Schiedsrichter das Penalty-Zelt gesehen, an dem er nicht angehalten hat. Und dann hat er die rote Karte gezeigt.
Ja, das ist erstmal regelkonform.
Das ist regelkonform. Regelkonform von Sam Laidlaw war dann auch, dass er das Rennen fortgeführt hat, um dann im Anschluss im Ziel das Ganze zu einen Protest einzulegen. Das hat er auch gemacht. Der Protest wurde abgelehnt und deswegen blieb die Disqualifikation bestehen. Weswegen man dann erst dachte, dass es vielleicht doch nicht die Validierung war, weil er ist ja offiziell nicht ins Ziel gekommen, obwohl er das Rennen gefinisht hat, weil er nicht auf der Ergebnisliste steht.
Während des Rennens ging schon unser Redaktionschat hoch, ja, wo wir gesagt haben, hey, jetzt muss er in Frankfurt starten.
Das stimmt. Da hätten wir uns sehr drauf gefreut. Frankfurt ist eh schon mittlerweile gut besetzt. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ja, eigentlich ging man davon aus, okay, das war es jetzt für ihn. Er hat den Ironman komplett umsonst gemacht. Ja, ist als Zweiter dann inoffiziell noch ins Ziel gekommen in 7 Stunden 39. Ja, und dann heute, Überraschung, er hat doch validiert. Ironman hat das so ausgelegt, dass in den Regularien steht, dass man ja das Rennen, wie du gerade schon gesagt hast, einfach kompetitiv ja, beenden muss. Das heißt, man muss racen und das Rennen ins Ziel bringen, was er beides gemacht hat. Auslegungssache ist natürlich, ob er jetzt disqualifiziert wurde und deswegen nicht ins Ziel gekommen wäre, weil er nicht gewertet wird.
Ja, also man kann ja erstmal sagen, er nimmt durch die Validierung niemandem etwas weg. Ja, es ist ja nicht so, dass jetzt jemand anders auf Hawaii verzichten müsste. Er hat das Recht, auf Hawaii zu starten, wenn er denn validiert. Und wir kennen ja Sam Laidlaw, der ist ja auch manchmal nicht so ganz einfach. Ja, wir erinnern uns an das Hoala Swim auf Hawaii, wo er sich mal richtig angelegt hat mit Ironman, weil er sich einfach nicht um die Anmeldung gekümmert hat. Das Rennen war ausgebucht. Und dann hat er da gesagt, hey, komm, ich bin hier einer der besten Schwimmer der Welt und so, ich möchte hier schwimmen. Und einmal hat er gesagt, nö, Rennen ist voll. Und dann ist er geschwommen und ist, ja, ohne Startnummer gestartet, ja, in dem Feld und am Ende dann am Zielbogen vorbeigelaufen. Er war, glaube ich, sogar der Erste, und aber nicht der Sieger, ja? Also so ähnlich wie hier jetzt fast.
Ja.
Ne? Und dann war er auch einer der Ersten, die sich aufgelehnt haben gegen die Vergabe der Ironman-Weltmeisterschaften nach Nizza, weg von Kona. Wenige Monate später war er dann Ambassador für, ja, die Veranstaltung in Nizza und Lokalmatador und hat das Ding dann sogar noch gewonnen. Also er hat durchaus Profil und seine Meinung mit seinen jungen Profi-Jahren. Und ja, ich glaube, da hat man jetzt eine vernünftige Lösung gefunden zusammen.
Ja, ich denke auch. Also wenn man sich das Regelwerk anguckt, dann kann man es schon so auslegen, dass man auch bei einer Disqualifikation das so durchgehen lässt, was man natürlich jetzt aber auch dann in Zukunft berücksichtigen muss, falls dieser Fall nochmal auftritt, dann, mhm, kann man nicht sagen, nee, du wurdest disqualifiziert, sorry, das passt nicht. Ist natürlich auch im Interesse von Ironman, den Weltmeister am Start zu haben.
Ganz klar.
Mhm. Ja, also ich denke, das ist eine logische Folge und auch gut für ihn. Jetzt muss er keine Langdistanz nochmal machen, zum Beispiel in Frankfurt, oder auch zwei Mitteldistanzen. Das, ja, reicht auch zur Validierung.
Ja, was Ironman auch betont, ist, dass er zwar wegen einer sportlichen Unsauberkeit disqualifiziert wurde, aber dass er sich insgesamt in diesem ganzen, ja, Prozess sehr kollegial und fair verhalten hat, ja, und sich als Sportsmann gezeigt hat.
Genau, auch im Ziel mit den Verantwortlichen. Der Protest wurde auch ordnungsgemäß eingelegt. Also er hat alles richtig gemacht, hat das Rennen noch beendet. Ja, wie gesagt, wäre Zweiter geworden, falls er nicht disqualifiziert worden wäre. Und deswegen hat Ironman, ja, ich will nicht sagen Auge zugedrückt, aber irgendwie ja schon.
Aber ich meine, 7 Stunden 39, es ist schon ein gewisses Pokern, weil das kostet Körner. Und ja, da jetzt eventuell rauszugehen und zu sagen, okay, ich muss in 5 Wochen nochmal ein nicht geplantes Rennen vor Kona einschieben. Also, ja.
Es ist auf jeden Fall ein großes Risiko, auch dann ja nicht die Reißleine zu ziehen nach dem Radfahren und dann zu sagen, okay, dann spare ich mir jetzt die Körner und verzichte auf den Marathon. Mhm. Weil er war ja guter Dinge, dass der Protest, also dass er den Protest einlegen kann und dass er auch dagegen vorgehen kann. Ja, das hat dann doch nicht geklappt, aber ja, Glück im Unglück für ihn.
Ja, also Validierung, Kona-Slot bestätigt, kein Preisgeld, keine Siegerehrung und keine Punkte in der Ironman Pro Series.
Genau, für die er eh noch keine Punkte hat, weil er noch kein Rennen der Ironman Pro Series gemacht hat.
Ja, also da wird er sicher nicht drauf setzen in diesem Jahr. Ich denke mal, da läuft alles auf Kona hinaus und das kann er jetzt vernünftig vorbereiten.
Genau, ist ja auch Vertragsathlet der T100 Tour, auch wenn er da jetzt noch nicht die besten Rennen hatte. Das nächste für ihn dann natürlich London in 2 Wochen, um da Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln.
Ja, nimm uns mal mit, so was sich sonst so in den Top-Platzierungen bei den Männern da ergeben hat.
Ja, auf der Laufstrecke war es ein enger Kampf ums Podium. Also ja, Robert Kallien kam als Erster vom Rad, habe ich ja gerade schon gesagt, neuer Radstreckenrekord in 3 Stunden 54. Ich meine, es ist sogar der schnellste Ironman-Bikesplit aller Zeiten, den der Schwede da gezeigt hat. Ist beim Laufen dann allerdings ein bisschen eingebrochen. Ich weiß nicht, ob er auf dem Rad vielleicht doch ein bisschen überzogen hat. Ist, glaube ich, erst 4er-Pace losgelaufen, wurde dann langsamer, dann war er noch mit 4,30 unterwegs. Er hatte nach dem Wechsel schon 12 Minuten Vorsprung auf Christian Höhenhaug, der auf Position 2 unterwegs war. Beim Halbmarathon waren es dann nur noch so 2 Minuten. Also die haben schon ganz gut Zeit gut gemacht. Ja, dann hat Christian Höhenhaug ihn erst überholt. Dann kam irgendwann Antonio Benito Lopez von hinten und hat dann allen gezeigt, wo der Hammer hängt. Und David McNamee hat dann auch noch richtig Plätze gut gemacht. Der war ja in letzter Zeit wohl nicht so zufrieden mit seinen Ergebnissen, hat auch schon auf der Langdistanz lange eine Durststrecke gehabt, wurde zwar in Italien letztes Jahr noch Zweiter, aber dieses Jahr die Ergebnisse waren okay. Der Singapur T100 vierter Platz war wohl sein bestes Ergebnis. Und hat jetzt nochmal gezeigt, dass er auf der Langdistanz auf jeden Fall noch zu den besten Athleten gehört. Der war ja schon auf Hawaii einmal Dritter. Also den sollte man auf jeden Fall noch auf der Rechnung haben. Ist auch einen guten gut gelaufen. Und Antonio Benito Lopez, falls der euch noch nicht so viel sagt, drei Rennen dieses Jahr, drei Siege. Vielleicht die ersten beiden nicht so gut besetzt. Das eine war der Sarauzko-Triathlon. Das andere, der Sarauzko-Triathlon, da war Sebastian Kienle im vergangenen Jahr sogar am Start.
Ah ja.
Das ist auch, glaube ich, im Baskenland irgendwo, so hört es sich auf jeden Fall an. Und die Europameisterschaft über die Mitteldistanz hat er auch gewonnen. Im vergangenen Jahr beim Ironman Portugal ist er Dritter geworden, also kein schlechter Athlet.
Mhm.
2,37 gelaufen, vor allem, also die Laufstrecke in Vitoria ist sehr verwinkelt und mit vielen U-Turns und so, und dafür ist es schon eine richtig gute Zeit. Dann im Frauenrennen die große Favoritin Katrina Matthews.
Ja, noch einmal zu den Deutschen.
Ja. Stimmt, die Deutschen, ja. Ruben Zipuntke wurde dann auf dem Rad, ich habe ja gesagt, er war in der Spitzengruppe unterwegs, wurde dann irgendwann durchgereicht. Es war wohl nicht sein Tag. Ließ er dann hinterher verlauten. Dominik Sovija ist 11. geworden, Lukas Stahl ist 13. geworden, Andreas Dreiz war auch am Start, der ist 18. geworden. Und Simon Huckestein 30. und Matti Weitz 31.
Ja, was bedeutet, dass es weiterhin auf ein kleines deutsches Starterfeld in Kona hinausläuft? Wir haben 5 Athleten qualifiziert, wobei wir wissen, dass Jan Frodeno und Rico Bogen nicht starten werden. Aktuell weiterhin Patrick Lange, Leonhard Arnold, Paul Schuster, diese 3. Und die Quali-Möglichkeiten werden jetzt auch sehr gering. Es gibt am Wochenende nochmal 4 Slots in Lake Placid. Da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Und dann ist es nur noch die Ironman-Europameisterschaft in Frankfurt. Immerhin mit 6 Slots. Wahrscheinlich mit einer starken, großen deutschen Beteiligung von denen, wie André Dreiz zum Beispiel, die noch irgendwie auf eine Chance hoffen.
Ja, genau. Das, wie du sagst, das Feld der Deutschen ist im Moment klein und man fragt sich so ein bisschen, wer kann da jetzt noch irgendwie nachrücken, weil alle Deutschen, die so in den vergangenen Jahren irgendwie am Start waren, also sei es André Dreiz oder Maurice Clavel zum Beispiel, die vermisst man irgendwie noch momentan auf der Liste.
Ja, absolut. Gut, zu den Frauen.
Zu den Frauen, ja, da war auch eine sehr spannende Renndynamik. Erstmal als erstes aus dem Wasser kam Stephanie Clutterbuck, die kennt man vielleicht von der Swift Academy aus dem vergangenen Jahr. Die kam als erste aus dem Wasser mit der deutlich besten Schwimmzeit, 5 Minuten vor den Verfolgerinnen. Die hatte dann erstmal leichtes Spiel und hat dann vorne ihr Ding gemacht. Dann kam auf dem Rad aber eine sehr gut besetzte Vierergruppe von hinten mit Kat Matthews, Els Wisser, Ruth Essel und Daniela Bleimehl. Alles starke Radfahrerinnen. Bei Els Wisser muss man sagen, Chapeau.
Ja.
Eine Woche vorher noch bei der Challenge Rot am Start, 3. geworden. Das war jetzt schon das 10. Rennen für sie in dieser Saison. Also unfassbar, die 3. Langdistanz.
Ja, ja.
Dass sie da immer noch so gut dabei ist, ist schon wirklich heftig. Scheint ihr zu liegen, so viele Rennen zu machen. beeindruckend. Für Daniela Bleimehl war das Ziel natürlich auch, möglichst viele Punkte noch für die Ironman Pro Series zu sammeln. Die 4 haben dann erstmal aufgeschlossen und haben sich dann später auch abgesetzt. Ruth Essel und Matthews haben dann noch so eine kleine Attacke gefahren, die letzten 20 Kilometer vor der Wechselzone. Haben sich dann abgesetzt und Kat Matthews hat dann beim Laufen standesgemäß alles klar gemacht mit dem schnellsten Laufsplit. Els Wisser ist dann hinterher noch 2. geworden, also richtig stark. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, unfassbar. Und Ruth Essel hat ja nach langen Verletzungsproblemen in den letzten Monaten und eigentlich Jahren es geschafft, den WM-Slot zu holen für Nizza, ist 3. geworden und Daniela Bleimehl ist 4. geworden.
Ja, Daniela Bleimehl schon qualifiziert hier seit dem Ironman Hamburg, noch zusätzlich qualifiziert und damit sind wir bei 9 deutschen Frauen, hat sich Katharina Wolf.
Genau, die ist 6. geworden, also richtig starker Auftritt von ihr. Hat man vielleicht noch nicht so viel von gehört, ist auf Weltranglistenplatz 85, war dieses Jahr zum Beispiel auch in Hamburg am Start, also auch schon ihre 2. Langdistanz des Jahres, da ist sie 11. geworden.
Ja, da können wir fast von 20% Deutschland ausgehen im Feld von Nizza für die Frauen.
Ja.
Ne? Auch da gibt es, wie gesagt, noch diese 4 Slots beim Ironman Lake Placid am kommenden Wochenende und dann gibt es noch einen einzigen letzten, erst am 17. August beim Ironman Kalmar da wird dann quasi der letzte Kona-Slot vergeben.
Knapp einen Monat von Nizza. Ist auch schon sportlich, wenn man sich da noch den Slot holen muss.
Genau, es sind 5 Wochen dann. Ne? Ja. Und wenn es eine könnte, wäre es Els Wesser.
Die hat schon vorgesorgt.
Die hat schon vorgesorgt, ja. Ja, also bei den Frauen, ähnlich wie beim Triathlon hier in Hamburg, ein bisschen besseres Ergebnis für die deutschen Frauen als für die Männer.
Ja.
Und wie gesagt, auch so in der Gesamtbetrachtung nur 3 Deutsche aktuell für Kona, aber 9 Frauen für Nizza. Da sagt noch einer, niemand will nach Nizza.
Naja.
Ja, die Kona-Quali war das eine, die Ironman Pro Series das andere. Und da wissen wir ja, die Ironman-Rennen sind wichtig, weil sie geben doppelt so viele Punkte wie die Ironman 73-Rennen. Und wir wissen auch, dass die Rückstände aber größer sein können, natürlich auf der Langdistanz. Es gibt ja 5000 Plätze für den Ersten, die Erste. Und alle anderen werden dann mit einem Punkt Abzug pro Sekunde geringer gewertet. Das heißt, wer 10 Minuten nach dem Sieger, nach der Siegerin ins Ziel kommt, hat 600 Punkte weniger, was bei der Langdistanz dann eben 4.400 wären. Und da haben wir eine heftige Überraschung gehabt, die, glaube ich, auch zu Diskussionen führt, wie jetzt denn diese ganze Saisonwertung zu betrachten ist. Denn auf dem 2. Platz steht Stan Götztowers.
Ja.
Stan wer?
Das habe ich mich auch gefragt, als ich den Namen gesehen habe. Belgischer Athlet, war dieses Jahr bei 3 Rennen am Start in Texas, in Les Sables und jetzt auch am vergangenen Wochenende in Vitoria. Ja,
und er hat sie nicht, also der steht jetzt auf Platz 2.
Ja. Ne?
In der Spitzenposition geblieben ist Matt Hansen, ja, mit 10.700 Punkten roundabout und der Stan hat jetzt 9.800. Matt Hansen hat immerhin schon einen Sieg, einen 2. Platz bei 73-Rennen eingebracht, einen 7. Bei der Langdistanz bei der Nordamerikameisterschaft und dann noch einen 13. bei einem weiteren 73 in Nordamerika. Stan Götztowers ist 9. geworden und das ist quasi sein bestes Ergebnis. Ja. 9. beim Ironman Vitoria Gasteiz. Er war auch schon 9. bei dieser Nordamerikameisterschaft in Texas und hat noch einen 16. Platz beim Ironman 73 Les Sables d'Olon. Also, und das dann eben auch mit, wir haben es gesagt, ein Ironman-Sieg gibt 5000 Punkte und er hat in den beiden Ironman-Rennen einmal roundabout 3.800, einmal knapp 4.000 Punkte bekommen. Ja. Also jetzt auch kein Kampf ums Finish. Ja, ich würde mal behaupten, dass er selbst am meisten überrascht ist. Wenn jemand am Saisonstart gesagt hätte, so nach 2 Dritteln der Pro Series, oder das stimmt noch nicht ganz, aber nach der Hälfte der Pro Series liegst du auf Platz 2 im Gesamtranking, dann hätte er wahrscheinlich vermutet, oh, da habe ich aber das eine oder andere gewonnen oder Preisgeld mitgenommen. Ich meine, mit 2 9. Plätzen und einem 16., der hat ja noch nichts verdient an Kohle.
Ne? Wahrscheinlich nicht so viel, nee, aber da zeigt sich halt auch mal wieder, man muss sich nur die richtigen Rennen raussuchen, möglichst viele Punkte einzufahren. Und da zeigt sich einfach, die Langdistanz ist so viel gehaltvoller als eine Mitteldistanz, weil selbst mit einem mittelmäßigen Ergebnis, wie jetzt für ihn bei einer Langdistanz, hat man immer noch mehr Punkte, als wenn man eine Mitteldistanz gewinnt.
Ja, ne? Er ist immerhin für Hawaii qualifiziert, aber das nicht mit den Ergebnissen dieses Jahres, sondern mit dem Ironman Italy schon im September letzten Jahres. Also er hat sich einen der frühesten Kona-Slots geholt und von daher hat er da, und das muss man auch sehen, in Kona gibt es ja nochmal mehr Plätze, da gibt es ja mehr Punkte, da gibt es ja nicht nur 5.000, sondern 6.000. Das heißt, er könnte da mit 10 Minuten Rückstand deutlich mehr Punkte holen als der Sieger eines jeden anderen Ironman-Renns. Also das wird nochmal spannend. Ja, ich würde den noch gar nicht mal so abschreiben, auch wenn er jetzt so aus dem Nichts kam quasi. Er hat über diesen 9. Platz 15 Plätze gut gemacht. Von Platz 17 auf Platz 2. Ja, und wie gesagt, ich glaube, das Ganze wird dazu führen, dass man weiter diskutieren muss. Wie gesagt, bei den Männern, Matt Hansen bleibt oben, Stan Götztowers verdrängt die nächsten 3, Jackson Laundrie, Colin Sush und Paul Schuster um jeweils einen Platz nach hinten und auf dem 6. Platz, aufgestiegen von Platz 31, Robert Cullin, den du schon erwähnt hast, der hat nämlich ordentlich Punkte gemacht mit seinem 8. Platz hier, 4.200. Der hat nur 2 Ironman-Rennen bisher eingebracht. Der ist jetzt 6. im Gesamtranking mit nur 2 Rennen, die er als 5. und 8. gefinisht hat. Also da sieht man diese Pro-Series. Ich habe das Bauchgefühl, es ist noch nicht ganz ausgereift. Man könnte jetzt aber auch sagen, das sind die Regeln und das kann man entsprechend planen und da kann man sich eine Taktik zurechtlegen und dann ist es eben so. Das werden wir sehen.
Ja. Diese Auslegung ist natürlich dann auch für AthletInnen schwierig, die ja vielleicht auf der Mitteldistanz primär unterwegs sind und vielleicht auch keinen Vertrag für die T100 Tour bekommen haben und die dann ja gucken müssen, wie sie irgendwie ihre Punkte zusammenbekommen und nur mit Mitteldistanzen. Es zeigt sich jetzt schon wieder, wird es schwierig, da auch im Gesamtranking eine Rolle zu spielen.
Ja, ja. Zumal die meisten Athleten ja noch ein Ironman-Rennen einbringen können und da gibt es die Punkte. Ne? Also das wird dann irgendwann die Mitteldistanzen.
Ja.
Und ich wage auch mal die Behauptung, dass das Rennen um den Titel, es ist ja kein offizieller Titel, es ist der Sieger der Ironman Pro Series, dass das wahrscheinlich mit Nizza und Kona entschieden sein wird, weil danach gibt es nur noch 73 Rennen. Da wird sich nicht mehr viel verschieben im Ranking. Es kann sein, dass man dann nochmal gezielt eine Spitze setzen kann, um zu sagen, hey, da sehe ich noch eine Chance, aber ich glaube, die Messe ist gelesen.
Ja, ich glaube auch Athleten, die dann nach der WM vorne sein werden, sind auch nicht mehr die Athleten, die dann vielleicht noch bei der 73 WM im Dezember Großpunkte sammeln werden, weil die meisten das Rennen wahrscheinlich gar nicht bestreiten werden, so spät in der Saison.
Genau, also aus deutscher Sicht, Paul Schuster hat einen Platz verloren, ist jetzt Fünfter, Patrick Lange hat 3 Plätze verloren durch diese 3 Großaufsteiger, die da im Ranking jetzt vor ihm liegen, ist 8. Aber wie gesagt, da kommt ja noch was. Schauen wir auch da zu den Frauen. Keine Veränderung an der Spitze. An der Spitze. Kannst du den Namen richtig aussprechen, Dänisch?
Maja Staur-Nielsen.
Okay, ja. Ne, die führt weiterhin vor Kylie Simpson und Daniela Bleimehl, die hat richtig gut gemacht, die ist um 10 Plätze gestiegen, von 13 auf 3. Die liegt jetzt auf einmal auf dem Podium mit 3 soliden Ergebnissen. Sie hat auch einen späten Start in die Pro Series genommen mit dem 3. Platz in Hamburg, wo sie aber eben auch mit einem überschaubaren Rückstand ins Ziel kam. 4.400 Punkte, dann wurde sie 9. beim Ironman 73 Les Sables und jetzt 4. da schon mit einem ordentlichen Punkterückstand, also über 1000 Punkte Rückstand, ist schon ein Brett. 3.991 gegenüber der Siegerin, die 5000 Punkte eingebracht hat. Aber Daniela Bleimehl auf Platz 3 und damit die einzige Deutsche in den Top 10. Cat Matthews ist die, größte Aufsteigerin dieses Wochenendes, gestiegen von Platz 21 auf Platz 4 mit der Idealpunktzahl. Die hat 2 Rennen eingebracht, sie beide gewonnen. Mit dem Ironman Victoria Gasteiz jetzt am Wochenende und eben auch der Nordamerikameisterschaft in Texas. Idealpunktzahl 2x 5000 gibt 10.000 und es wäre kaum auszudenken, was passiert wäre, wenn sie in Hamburg durchgekommen wäre. Da hat sie im DNF stehen. Also sie hätte jetzt relativ stark an der Spitze stehen können, aber so ist das halt.
Wenn sie aber in Hamburg ins Ziel gekommen wäre, hätte sie Victoria Gasteiz nicht gemacht, dann hätte sie lieber, glaube ich, die Langdistanz-WM eingebracht.
Genau. Ne, weil man kann nur 3 Langdistanzen einbringen und die Langdistanz-WM gibt mehr Punkte. Auch bei den Frauen haben wir eine weitere Großaufsteigerin von Platz 27 in die Top 10 gerückt, Els Wisser. Auch mit 2 Rennen, 2 Langdistanzen, 5. Platz in Hamburg, 2. Platz jetzt in Spanien mit jeweils über 4.000 Punkten. Jetzt in Spanien eben auch 4.514, also eine schöne Punktzahl. Und von daher schauen wir da weiter. Wie gesagt, nächstes Rennen um jeweils 4 Slots schon am Wochenende.
Genau, der Ironman Lake Placid steht vor der Tür.
Klassiker im Rennkalender?
Ein Klassiker im Rennkalender. Ich glaube, die erste Austragung 99 hat Thomas Hellriegel gewonnen. Also
schon. Da muss es ein Klassiker sein.
Das muss ein Klassiker sein. und da auch wieder viele Namen auf der Startliste, wo man ja schon erwartet hat, dass sie da sind, weil es geht um die letzten Kona-Slots. Dazu zählt nicht nur Joe Skipper, der gefühlt in den letzten Wochen auf jeder Startliste stand, weil er immer noch versucht, seinen Slot für Kona zu bekommen. Wir haben auch Josh Amberger zum Beispiel, der auch noch versucht, seinen Platz zu holen. Viele sind aber auch schon qualifiziert, die das Rennen ja für Punkte der Ironman Pro Series wahrnehmen. Cameron Worth steht auch wieder drauf, weiß ich nicht, der steht auch auf jeder Startliste, der war in Vitoria wirklich am Start. Ich glaube nicht, dass er das Rennen macht. Und ein ganz großer Name ist natürlich Lionel Sanders.
Ja.
Der im vergangenen Jahr die Langdistanz einmal hat links liegen lassen, hat sich nur noch auf Mitteldistanz fokussiert. Jetzt seine erste Langdistanz wieder. Ich habe gerade mal gesehen, sein letzter Sieg über die Langdistanz ist schon 2430 Tage her.
Wow.
Das war der Ironman Arizona 2017. Also Er hat auf jeden Fall eine Rechnung offen.
Ja, das Ziel ist klar, dem fehlt noch der Kona-Slot. 4 Stück gibt es, also wenn da nicht ganz, ganz viel schief läuft, ich habe jetzt keinen Überblick, wer von den genannten schon, du hast Cameron Worth erwähnt, der ist bereits qualifiziert, wie viele Qualifikanten da schon auf der Liste stehen.
Also von denen auf der Startliste haben schon 9 einen Slot.
Okay, also im Zweifel würde ein 13. Platz reichen für Sanders, um sich zu qualifizieren.
Das sollte er hinkriegen. Nach den Leistungen, die er dieses Jahr schon gezeigt hat, bin ich da guter Dinge, dass er das schafft.
Ja, ne? Also auch da, schau mal, gibt es noch Deutsche, die da ihren Slot holen wollen oder setzen die alle auf Frankfurt?
Wir haben Markus Tomschke auf der Startliste und das ist tatsächlich bei den Männern auch der einzige Deutsche. Bei den Frauen, ich gucke einmal durch, gar keine Deutsche dabei.
Gar keine Deutsche. Wie sieht es bei den Frauen in der Spitze aus?
Bei den Frauen in der Spitze haben wir Jackie Herring, die natürlich in Hamburg dieses Jahr schon gezeigt hat, dass ihre Rückkehr auf die Langdistanz durchaus erfolgreich verlief. Möchte hier natürlich auch wieder Punkte weiter sammeln. Sarah True ist auch spannend zu beobachten.
Ja, der fehlt noch der
Nizza-Slot. Der fehlt noch der Nizza-Slot. Ansonsten bei den Frauen, das fällt, glaube ich, eher spärlich besetzt. Ruth Essel steht auch noch drauf, die wird auch nicht starten. Ansonsten noch Favoriten sind Lotte Wilms und Penny Slater. Aber auch im Frauenfeld sind schon viele Athletinnen qualifiziert.
Lotte Wilms habe ich gesehen, steht auch schon auf der Nizza-Liste.
Ja, genau. 9 Athletinnen auch hier qualifiziert. Also auch da reicht im Zweifel ein 13. Platz, um noch sich für die WM zu qualifizieren.
Ja, das heißt, da werden keine Deutschen dazukommen. Wir haben bereits 9 Deutsche für Nizza qualifiziert. Die letzte Chance ist dann eben in Kalmar. Das wird noch ein bisschen dauern. Wie gesagt, am Wochenende sind es noch 4 Wochen bis dahin. Da könnte noch jemand die letzte Chance wahrnehmen. Aber wir haben schon ein starkes Starterfeld. Jetzt schauen wir mal, ob es da den einen Slot noch für die Männer gibt. Ansonsten können wir wirklich nur auf Frankfurt hoffen, dass da noch viele Deutsche durchkommen. Ja? Und du hast es schon erwähnt, Frankfurt wird ein krass stark besetztes
Rennen sowieso werden. Frankfurt wird ein Fest, möchte ich fast sagen. Ja, nicht nur, weil schon viele Athleten, ja, mal gucken, wie viele Athleten sich jetzt noch qualifizieren, aber im Zweifel sehen wir alle, die jetzt in Lake Placid auf der Startliste stehen und es vielleicht nicht schaffen sollten, nochmal in Frankfurt, darunter auch in Lionel Sanders. Mhm. Und dann kommt es natürlich darauf an, wer Olympia gewinnt.
Ja.
Weil wenn Christian Blumenfeld Olympia nicht gewinnt, muss er zwangsläufig in Frankfurt starten, um seinen Slot zu validieren.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das irgendwo tatsächlich die offizielle Regel ist, dass der Olympiasieger eine Wildcard bekommt.
Das steht im gleichen Dokument, wo auch steht, dass Sam Laidlaw dabei sein darf.
Okay, das heißt, der Olympiasieger bekommt eine Wildcard.
Der Olympiasieger bekommt eine Wildcard.
Na, vielleicht sehen wir dann noch Tim Hellwig oder Jonas Schaumburg hat ja auch schon auf der Mitteldistanz Erfahrungen
gesagt. Das stimmt.
Also, ich glaube, das ist nicht das Ziel für Paris. Ja, ich glaube, für Christian Blumenfeld wäre es ein angenehmer Nebeneffekt. Da munkelt man ja auch, dass das gar nicht mehr so viele Langdistanzen in der Karriere werden. Er würde, glaube ich, gerne noch mal Kona gewinnen, bevor er sich dann auf anderes Terrain begibt. Einen Radsport, das ist ja ein offenes Geheimnis, dass er da sehr, sehr, sehr mit liebäugelt. Ich weiß gar nicht, hat das inzwischen offiziell gemacht?
Offiziell ist es noch nicht, Nein. Aber so halb.
So halb, ne? Ja, und sagt niemals nie, vielleicht kommt er auch irgendwann nochmal wieder, aber der möchte jetzt erstmal seinen Olympiasieg aus Tokio nochmal mit Publikum verteidigen und hat diese Kona-Rechnung. Ich glaube, das ist so das, was ihn am meisten wurmt, was ihm nicht gelungen ist. Ja. Die hat er noch offen und dafür steht er eben zwar auf der Qualifikantenliste, aber noch mit dem Validierungsvermerk dahinter. Und ja, das haben wir vorhin gehabt, kompetitiv eine Langdistanz ins Ziel bringen. Also wenn nicht Wildcard über Olympia, dann bleibt eben nur noch dieses eine einzige letzte Rennen in Frankfurt. Und das wäre, glaube ich, ein richtiges Fest, Christian Blumenfeld in Frankfurt gegen Patrick Lange zum Beispiel zu sehen. Ja.
Genau, Patrick Lange ist auch dabei. Das hat er schon am Anfang der Saison verkündet, dass Frankfurt auf jeden Fall in seinem Rennkalender ist.
Ja.
Ist natürlich jetzt durch seine Fremdeinwirkung in Rot, schade für ihn. Es gibt auf jeden Fall noch eine Langdistanz für ihn vor Hawaii.
Ja.
Da sehen wir ihn dann nochmal in Deutschland am Start.
Ja.
Das wird ein großes Rennen.
Ja, aber ein Olympiasieger muss nicht validieren.
Ein Olympiasieger muss nicht validieren. Die kriegen eine Wildcard.
Ich meine, das wäre natürlich auch noch ein Fest. Wenn wir dann vielleicht noch einen Rookie in Frankfurt sehen würden, der gerade frisch Olympiasieger ist.
Ja. Aber der 73-Weltmeister muss jetzt validieren. Wir haben das ja von Taylor Nipp gesehen im vergangenen Jahr, dass sie als 73-Weltmeisterin teilnehmen durfte auf Hawaii. Das geht in diesem Jahr nicht mehr. die müssen auch vorher noch ein Validierungsrennen machen.
Genau, das wäre eben Rico Bogen, aber der hat ja schon früh im Jahr gesagt, da sieht er sich noch nicht und er setzt auf die PTO, T100 Tour und auf die Titelverteidigung dann in Taupo in Neuseeland.
Genau.
Ja, what else haben wir noch? Ich fahre nächste Woche, heute in einer Woche, sitze ich im Auto nach Paris, es geht los. Ja, und ich werde auch im Vorfeld natürlich da über das berichten, was in Triathlon-Dingen schon da ist. Wie gesagt, viele Athleten sind dann noch gar nicht da. Ich bin wahrscheinlich der Erste aus der Triathlon-Bubble, da sind natürlich die ganzen Organisationsleute und manche Coaches schon da und sicher auch der ein oder andere Athlet. Aber es wird auf jeden Fall bei uns sehr viel Olympiaschwerpunkt geben. Es gibt an den beiden Tagen vor dem Rennen, die ja am 30. und 31. stattfinden, gibt es eben schon am 28. und 29. die Möglichkeit für die Athleten auf der gesperrten Strecke zu testen. Und ich glaube, auch da werden schon Zuschauer sein. Da werde ich natürlich sein.
Alle Cassandre Beaugrand-Fans werden da sein.
Alle Cassandre Beaugrand-Fans werden da sein. Eine Athletin sehe ich ja gleich am Tag nach der Eröffnung. Am Samstagmittag findet ja bereits das Time Trial der Frauen statt und auch der Männer, also das Einzelzeitfahren.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
Was Taylor Nipp da reißen kann. Wissen wir eine finale Entscheidung des kanadischen Verbands?
Das habe ich jetzt nicht weiter verfolgt, nee.
Ja, Paula Findlay ist ja kanadische Zeitfahrmeisterin geworden und zwar sehr souverän.
Also Paula selbst hat nichts verkündet, von daher gehe ich aus, dass sie noch nicht nominiert wurde. Ich weiß aber nicht, ob es schon eine finale Entscheidung gibt vom kanadischen Verband.
Nee, aber wenn, dann hätten wir es wahrscheinlich jetzt mitbekommen. Ja. Also wir haben nicht genau drauf geschaut, aber wenn es so gewesen wäre, hätten wir es mitbekommen. Von daher gehen wir mal davon aus, dass sie da nicht starten wird. Und Taylor Nipp, aktuell immer noch, glaube ich, die einzige Athletin überhaupt ist bei diesen Olympischen Spielen, die in zwei Sportarten startet.
Ja, es gab ja schon viele Athletinnen und Athleten, die schon in zwei Disziplinen an den Olympischen Spielen teilgenommen haben, aber in diesem Jahr ist Taylor Nipp die einzige.
Ja.
Und vor allem im Radsport auf diesem Niveau, also dass Triathleten gute Zeitfahrer sind, das kennt man ja zum Beispiel von Magnus Dietleff, der auch im Vergleich zu Radprofis da wahrscheinlich mitfahren könnte. Aber wirklich auf Weltklasse-Niveau unterwegs zu sein, ist schon herausragend. Und sie ist ja auch nicht zum ersten Mal amerikanische Meisterin geworden.
Ja.
Im Zeitfahren, also ist schon richtig stark.
Das ist so ein bisschen eine Wundertüte, weil es gibt nicht so diese Zeitfahrserie, wie wir sie vom Triathlon, von der WTCS kennen oder so. Das ist ja meistens dann angeknüpft an, dass es entweder innerhalb der Touren stattfindet, die Zeitfahren, oder bei Weltmeisterschaften oder so. Und Taylor Nipp hat jetzt ganz gezielt gesagt, ich nehme da das in Angriff, mich für die Spiele zu qualifizieren. Und es ist eine sehr, sehr große Wundertüte. Ja, also wir haben schon mal sehr erfolgreich gehabt, Karin Thürig damals bei Ironman unterwegs, auch, weiß ich nicht, sogar Olympiasiegerin im Zeitfahren, ich weiß es gar nicht mehr, sehr erfolgreich unterwegs. Allen voran im Triathlon natürlich Sheila Taumina, 1996 Olympiasiegerin sogar mit der 4x200 Freistil-Staffel in Atlanta, dann 2000 und 2004 zweimal im Triathlon gestartet und 2008 nochmal im modernen Fünfkampf, die hat es tatsächlich über drei Sportarten geschafft, am erfolgreichsten im Schwimmen und dann ließ es so langsam nach. Und sie hatte ja auch ein gewisses Athletenalter, hat sich für die USA dann nochmal im modernen Fünfkampf qualifiziert, aber da auch nichts mehr gerissen. Ich weiß nicht, wie groß der moderne Fünfkampf in Amerika ist, aber Radsport ist natürlich eine Nummer in den USA und sich da in dieser Riesennation zu qualifizieren, ist schon krass. Ne? Ja.
Ich bin sehr gespannt.
Ja, ich werde auch da sein. Ja, das geht gleich gut los. Schwimmvorläufe, Einzelzeitfahren, Frauen, Einzelzeitfahren, Männer, Schwimmfinals. Also der erste Tag, der wird schon sportlich. Das wird schon
direkt am Rotieren da von Anfang an.
Genau. Und dann geht es ja auch relativ schnell weiter mit schlaflosen Nächten, weil die Schwimmfinals, die enden gegen 23 Uhr. Und bis man dann mit allem fertig ist, dann ist es 1 Uhr. Und zum Triathlon muss man eigentlich um 5 Uhr vor Ort sein. Also das wird spannend, heftig und sportlich. Aber ich freue mich sehr drauf. Wie wir nächste Woche den Podcast machen, müssen wir nochmal entscheiden. Ich sitze im Auto nach Paris, ob wir schon vorher aufnehmen oder ob wir es um einen Tag verschieben. Und ich die ersten Eindrücke aus der Stadt des Lichts schon übermittle, das weiß ich nicht, da ist ja auch eine ganze Menge organisatorischer Aufwand erstmal zu tun mit Validierung, wir müssen auch validieren, die Akkreditierung ist bisher ein Papierzettel, der wird aber dann noch schön einlaminiert und mit einem Chip versehen. Und
natürlich wird der einlaminiert, sonst gilt es ja nicht.
Genau. Ne, also da ist noch eine Menge zu tun, bevor es dann wirklich an den Beckenrand geht für die ersten Vorläufe im Schwimmen. Das wird mein erster Einsatz. Auf die Eröffnungsfeier verzichte ich mal. Die wird bunt und kompliziert und nicht nur für die Athleten mit 8 Stunden Aufwand veranschlagt. Das schaue ich mir von irgendwo an, wo auch immer. Und dann geht's am nächsten Morgen los.
Vielleicht kannst du schon mal ein bisschen vorschlafen, um schon mal ein bisschen Schlaf für die nächsten Tage rauszuholen.
Ja. Das ist ja das Los der Schwimmer. Am Morgen nach der Eröffnungsfeier geht es los mit den Vorläufen und da gibt es dann eben auch eine gewisse Solidarität in den Mannschaften. Die deutschen Schwimmer schauen sich das gerne zusammen irgendwo an und auch die am Ende schwimmen, gehen nicht zur Eröffnungsfeier, einfach aus Solidarität mit denen, die am ersten Tag morgens am Beckenrand stehen. Und das ist ja auch nicht so, dass so die Vorbereitung mit der Qualifikation abgeschlossen ist. Die werden ja auch dann irgendwie noch Trainingsmaßnahmen haben, Trainingsmöglichkeiten, auch im Originalbad dann. Das ist alles dann nach Nationen genau getimt und dann gibt es Sessions, wo die Presse dabei sein darf und wo sie nicht dabei sein darf und so. Ja, ich habe auch noch eine Menge Hausaufgaben zu tun. Ne? Habe schon diverse Apps runtergeladen. Also ja, es wird ein Fest, ein großes Fest und hoffentlich ein Triathlon-Fest mit Schwimmen.
Das hoffen wir. Ich glaube, es gibt nichts, worauf ich mehr hoffe in den nächsten 2 Wochen, als dass das Schwimmen stattfindet.
Ja, also wir sind uns alle einig, wir wollen den Triathlon und es wäre ein GAU, wenn es ein Duathlon wäre. Es wäre aber ein Super-GAU, wenn 100 Triathleten Durchfall hätten. Das würde, glaube ich, die Sportart und vor allem die Stadt Paris medial nicht gut dastehen lassen. Und von daher gehen wir mal davon aus, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Und vielleicht ist der Wettergott ja nicht nur ein Roter, sondern auch ein Kurzdistanz-Triathlet.
Ja, apropos Rot. Heute ging das Rot-Special in Druck bei uns.
Genau. 132 Seiten, 132 geschichtsträchtige Seiten. Ich habe auch noch ein paar Anekdoten ausgegraben. Was haben wir gemacht fürs Rot-Special? Du hast mal genau dir angeschaut, warum es denn so schnell ist.
Genau, ich habe mal die Strecken genau analysiert und habe mir mit Profiathleten Gedanken gemacht, was denn Rot so schnell macht für die einzelnen Teildisziplinen. Und ja, könnt ihr alles danach lesen. Und die Analysen für die Rennen der Profifrauen und Profimänner habe ich auch geschrieben und da mal alles eingeordnet und so mit Hinblick auf die Weltmeisterschaften. Ja, das hat mir auf jeden Fall auch schon das schmackhaft gemacht,
ja,
die Rennen.
Ja. Achso, ich dachte, jetzt schmackhaft gemacht, dich in die am Montag einen Rotstartplatz zu holen.
Das ist schon ausverkauft.
Okay.
Gestern war schon die Anmeldung für Rot, in 32 Sekunden war es ausverkauft. In diesem Jahr. Ich glaube, es war aber langsamer als im vergangenen Jahr. Dafür gab es in der Schlange mehr Anmeldungen.
Genau. Ich war bei der Anmeldeschlange ja dabei. Da haben wir ja letzte Woche den Podcast aufgenommen. Da gab es auch noch das eine oder andere Feedback. Es war nicht jeder happy, der in der Anmeldeschlange stand. Ja, also da gab es auch das eine oder andere kritische Feedback gegenüber dem Veranstalter. Aber sie hat funktioniert, die Anmeldeschlange. Sie war länger, als es Plätze gab. Und alle anderen mussten sich am Montag anmelden. Und wie gesagt, da hat es 32 Sekunden gedauert, bis das Rennen ausverkauft war. Krass.
Das ist schnell.
Ich hoffe, das geht mit dem Triathlon-Special 1 2024 zur Challenge Rot genauso. Ne? Ihr könnt es bestellen bei uns im Shop. Ihr bekommt es versandkostenfrei nach Hause geliefert oder eben dann ab nächste Woche Mittwoch am Kiosk. Alle Vorbestellungen gehen jetzt am Freitag in die Post. Also alle, die bei uns vorbestellt haben bisher, die werden schnell beliefert. Jetzt geht der logistische Weg dann etwas anders, noch über unser Zwischenlager. Wer jetzt bestellt, der muss vielleicht noch einen Tag länger warten dann. Aber auch da wird wahrscheinlich ab Freitag versandt oder spätestens am Montag. Ja, ich finde die Ausgabe, also mir hat sie richtig Spaß gemacht, weil es eben auch sehr viel Hintergründe gibt. Wir haben letzte Woche über Jürgens Hasenkiste gesprochen oder vor 2 Wochen. Ich bin in Rot ein paar Mal darauf angesprochen worden. Alle sind davon überzeugt, dass die Hasenkiste in Rot in der Wechselzone stand. Nur Jürgen selber meint, es sei in Frankfurt gewesen. Aber sorry Jürgen, wir sind in der Mehrheit.
Ja.
Gut. Danke dir.
Ich danke dir.
Dann machen wir mal einen Deckel drauf. Denkt an unseren heutigen Präsenter, an eCoy und den Schlussverkauf. Den findet ihr unter ecoy.com. Alles, was wir im Angebot haben. Auch immer wieder neues Merch zum Podcast Carbon Lactat findet ihr unter spomedes.de. Schaut da gerne mal rein. Wir sind da momentan sehr rührig, neue Dinge auszuprobieren, um die Marke eben nicht nur in eure Ohren, sondern auch in eure Kleiderschränke und so zu tragen. Schaut da gerne rein. Ansonsten hören wir uns in nächster Zeit wahrscheinlich das eine oder andere Mal aus Paris wieder. Ich freue mich drauf. Ich weiß noch, dass ich mal einen Podcast im Olympiastadion in Tokio aufgenommen habe. Da war ja niemand, da durfte ja niemand rein. Da hatte ich Platz und Sushi vor mir und konnte da schön talken. Und wie das diesmal wird, das werden wir dann sehen. Ja, ich freue mich drauf und sage tschüss, bis nächste Woche.
Danke fürs Zuhören.
Ciao, ciao.
Tschüss.